Hallo liebe Leute, euch wieder willkommen hier beim Stargate-Podcast eures Vertrauens. Und mit dabei ist Thomas. Hallo Thomas.
Nee, du hast mich falsch vorgestellt. Ich muss ja dann Stefan Frank heißen.
Ach so, ja, das tut mir leid. Hallo zusammen. Und heute ist Carina mal wieder dabei. Hallo Carina, schön, dass es geklappt hat.
Hallöchen. Ja, hat mich auch gefreut, dass es geklappt hat.
Ja, aber bevor wir zur Folge kommen, natürlich jetzt bei uns auch verspätet die Nachrichten. Wir haben da jetzt keine Sondersendung gemacht, weil wir ja eh jede Woche aufnehmen. Deshalb sozusagen jetzt die News. Was gibt es für News? Es kommt eine neue Stargate-Serie auf Amazon. Wird sie erscheinen, beziehungsweise von den MGM-Studios. Aber ihr wisst ja, Amazon hat die gekauft. Und sie wird tatsächlich jetzt dann gedreht. Aus meiner Sicht 10 Jahre zu spät, mindestens. Aber okay, kann ja trotzdem was werden. Aber über 10 Jahre ist, also 15 Jahre Stillstand, mehr oder weniger. Ja, muss mal gucken, wie sehr das dem Franchise bekommt, weil da gab es ja diesen Origins, ich vergesse immer das S, Versuch damals, aber das war ja eher so ein kaputter Studentenfilm mit wackeligen Kulissen, der das dann erstmal endgültig gekillt hat, aus meiner Sicht zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht oder da war ich jetzt. Das war danach, gab es wenig Aufbruchstimmung, um es mal so zu sagen. Stargate-Spiel hatten wir jetzt. Und ja, jetzt tatsächlich soll es eine neue Serie geben. Ich glaube, die News kam zuerst bei Gate World raus. Bin ich mir jetzt unsicher. Da habe ich es zuerst jedenfalls wahrgenommen. Genau.
Aber hier generell nur 10 Jahre Pause, das geht, tut einem Franchise gegebenenfalls auch nicht weh. Nur guck dir Star Trek an.
Aber die hatten die mal 10 Jahre Pause gehabt?
Ach, zwischen DS9 und dann, ja, also nee, nicht, zwischen Voyager und jetzt dem neuen Track, auf jeden Fall.
Aber es gab ja noch hier Enterprise dazwischen, oder? Weiß ich nicht.
Aber es waren Jahre dazwischen. Ja, okay. Enterprise war dringlich immer, das ist, ja.
ja, gut, genau. Und wie gesagt, Martin Gero wird involviert sein, kennen wir alle. Brad Wright, Joseph Maluzzi ebenfalls. Und auch, das finde ich, ist eigentlich die interessanteste News, mit der ich jetzt gar nicht gerechnet habe, dass auch Roland Emmerich da beteiligt ist, weil es ja immer hin und her ging, auch auf Social Media oder in irgendwelchen Foren, und dass eben die Vorstellungen zu neuen Sachen oder was Brad Wright angefangen hat oder so, dass das halt schon sich eher unterscheidet, oder man hatte ja auch früher noch Pläne mit irgendwelchen Anschlussfilmen und solche Sachen, und das hat sich doch immer, so habe ich es wahrgenommen, stark unterschieden von dem, was der Macher des Ursprungsfilmes von 94 Stargate, vom Stargate-Film sich vorgestellt hat, und deshalb finde ich das krass, dass man sich da irgendwie doch zusammen einigen konnte, wie es aussieht, und dass da jetzt praktisch alle an einem Stargate-Strang ziehen, dann sollte das da ja auch keine verletzten Egos oder irgendwas geben. Fand ich auf jeden Fall von diesen ganzen News das Bemerkenswerteste. Ich weiß nicht, was ist euch da noch aufgefallen? Oder?
Stargate neu, aber ansonsten habe ich auch nichts gesehen. Es gab jetzt auch keine Gerüchte, ne? Also klar, Gerüchte gab es ohne Ende, ne? Wer könnte denn da jetzt alles teilnehmen, aber das ist halt ein Blick in die Glaskugel.
Ich hatte ja das Gespräch mit, oder ich habe mich an dem Roundtable Teil 1 mit beteiligt gehabt, über den David Reed, wo sie halt auch die News quasi gedroppt haben, und sie wollen auch Leute aus dem Original Cast wieder zurückholen. Man weiß noch nicht genau, wer und was und wieso, weshalb, warum. Aber ich finde es schon extremst, dass sie das schon seit 18 Monaten quasi beschlossen haben und vor sich herschieben und jetzt erst sagen, jetzt geben wir es halt frei, ne?
Das ist schon krass, also dass da auch keiner geplaudert hat. Wahrscheinlich gibt es ja diese, wie heißt es?
NDA. Non-Disclosure Agreements.
Ja. Aber ich sag mal so, wer auf der letzten FedCon war, der hat ja schon gemerkt, da wird wahrscheinlich was kommen. So klang es jedenfalls von Brad Wright aus, dass da was in Planung ist. Indirekt nur, natürlich konnte da nicht sagen, ja, es kommt was. Ja, ab dem Zeitpunkt wusste man irgendwann, aber dass es jetzt doch so schnell in Anführungszeichen verkündet wird, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und es gab ja auch jetzt da keine Vorlaufzeit, sondern es war einfach die News da, also okay. Ja, das, ja, aber schön, wir freuen uns, hoffen, dass es gut wird. Ja, steht ja noch gar nicht fest, wie lange eine Staffel, zwei Staffel, wahrscheinlich kein Zeichen.
Ob überhaupt, ne? Also auf dem Weg, ne, klar, kann man Pläne schmieden und nachher, weiß ich was. Amazon pleite, ich weiß es nicht.
Na, das ist, glaube ich, ja, gehe nicht von aus. Aber genau, ich hätte ja auch gedacht, dass vielleicht erstmal, wenn sie denken, dass es alles zu teuer ist, so Lower Decks-mäßig auf eine kleine Zeichentricknummer gehen, 10 Folgen, 25 Minuten oder sowas oder 30. Aber man geht all in sozusagen und wir gucken mal, was bei rauskommt, ob wir es erleben oder nicht. Ich gehe jetzt
erstmal davon aus. Zeichentrick hatten die ja schon.
Ja, ja, ich weiß, aber einfach aus Kostengründen, um das, weil das ist ja wie ein Neustart. Und da,
Puppenkiste, sag ich nur.
Genau, die Augsburger Stargate-Puppenkiste, das ist legendär.
Ja, aber brauchen Sie sich doch einfach nur die Folge, die wir heute besprechen,
das angucken. Richtig, das ist ja richtig. Nicht, also, ne? Ja, genau. Ja, ansonsten, das würde ich jetzt erstmal so dabei belassen. Da wird sich wahrscheinlich immer mal was durchplätschern oder es irgendwer irgendwelche Bilder von irgendwelchen Drehs vielleicht zeigen. Wir haben eine Folge. Thomas, wie heißt denn das Ding? Es ist ja ganz überraschend.
Ich glaube, wir sind in Sparta. Die haben ein paar Leute schon verloren. Das ja, sind nicht 200.
Es sind schon ein paar irgendwie ein Brunnen darunter gefallen, ne? Oder die Klippe. Ist 200. Bei uns heißt es logischerweise auch 200, also als Zahl ausgeschrieben, nicht als Wort. Und dann scroll ich mal hier runter zu den anderen Sprachvarianten, weil da gab es, glaube ich, eine oder zwei, die es anders machen. Genau.
199.
Nee, also.
201?
Genau. Einer hat es erzählt.
Odyssee im Weltraum.
bei den Französen, ich sag immer Französen, egal, jetzt heißen sie Französen, da heißt das Ding nämlich Wormhole Extreme Le Film, also Wormloch Extreme der Film. Bei den Tschechen die 210 und bei den Japanern herzlichen Glückwunsch, 200. Episode Gedenken. Ich weiß nicht, ob das so korrekt übersetzt ist, aber in diesem Dunstkreis der Titelwahl bewegen wir uns ungefähr. Mein Japanisch ist da ein bisschen eingerostet. Genau, was auch bemerkenswert ist, ist wahrscheinlich, dass an diesem Drehbuch jeder Mensch mitgeschrieben hat. Irgendwie, ich weiß nicht, oder war es bei der 100. auch so, kann auch sein. Aber auf jeden Fall hier geschrieben von Brad Wright, Robert C. Cooper, Joseph Malozzi, Paul Mooley, Carl Binder, Martin Gero und Alan McCullough, Regie Martin Wood. Und genau, zu den Erscheinungsdingern muss ich wieder hochscrollen. Zuerst Sci-Fi-Kanal USA, natürlich Sci-Fi-Channel, 18. August 2006. Großbritannien 2006, 22. November auf Sky One. Dann Kanada, 7. Dezember 2006 auf Space. Dann zu uns kam es RTL 2, 15. August 2007. Und dann zum Schluss Japan, 18. November 2008 auf AXN. Ja, genau. So, genau. Deutsches Transcript gibt es nicht, aber das kriegen wir auch so irgendwie hin. Ja, Thomas, wie geht's denn los heute? Was sehen wir denn?
Genau. Wir sind auf einem fremden Planeten. Wir sehen lustigerweise Daniel Carter und Tirk. Also es kommt natürlich ein Previously On, aber das schenken wir uns ja an der Anfang immer. Ne, O'Neill, Daniel Carter und Tirk, die durch das Stargate treten. Ein kurzer Szenenwechsel. Also ein bisschen Zeit ist vergangen. O'Neill hockt in einer Deckung, hat seine Waffe im Anschlag und ruft irgendwie, na ja, rauskommen, rauskommen. Und ne, dann kommen etwas Ewok-artige Kreaturen daraus. Und diese, also der Anführer davon wird gespielt von Jonathan Hill. 11 Rollen in Summe, sonst nichts, was man kennt. Und der dann sagt so ein bisschen, ne, nicht willkommen in Frieden, sondern we are the Furlings. Na, wieder ein bisschen Zeit, Daniel schüttelt da irgendwelche Pfoten. Also ist total begeistert. Auch wir haben schon geglaubt, wir sehen euch. Wir werden euch nie irgendwie treffen. Dann sehen wir, wie die Ewoks, also nicht die Ewoks, die Furlings, das SG-1-Team, hier in das Dörfchen bringt. Und ja, ist halt auch wie auch die Ewoks in Star Wars, ne? Die haben irgendwie Baumhütten und hast du nicht gesehen. Dann sehen wir einen Shot im Weltraum. Wir sehen drei Hattaks, die aus dem Hyperspace fallen und auf dem Planeten feuern. Unten sieht man, dass die Hattaks mittlerweile auch landen wollen. Tirk irgendwie, ja, wir haben sie direkt hier hingeführt. Wie auch immer das funktionieren soll, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Feuerkampf, ne? O'Neill, der auf mit seiner F-302 da irgendwie Todesgleiter zerstört und ja, dann in so einer Baumhöhle. Carter ist da irgendwie an irgendwelchen Kontrollen drin, die in den Baum eingelassen sind. Es sind andere Förlinge, die da rumlaufen und Dinge tun und irgendwie wie so ein bisschen eichhörnchenartig darum Kitchen. Daniel kommt da rein, gerannt. Man hört draußen Staff Blast Weapon Feuer. Und Daniel ruft dann so an Sam und ich habe gedacht, ich könnte das irgendwie ans Laufen bringen. Aber ne, der thermodynamische Loop ist feeding back in den Planetenkern und keine Ahnung, man guckt sich an und dann werden sie und Daniel weggebeamt. Die Förlinge sieht man da noch ein bisschen und dann sieht man, einer von denen haut dann auf diese Kontrolle drauf. Irgendwie ist scheinbar wenig begeistert. Wir sehen aus dem Weltraum heraus, dass der Förling-Planet in die Luft fliegt und wir hören dann im Hintergrund irgendwie Carter, die dazu sagt, ja, das ist aber nicht passiert. Und dann sind wir im Briefingraum. Da sitzen Carter, Mitchell, Daniel, Tiag, Vala und haben irgendwie Papier in den Händen und Mitchell, der sagt, ja, ist aber ein guter Anfang irgendwie so von wegen, ne, das sorgt für Aufmerksamkeit und irgendwie im Englischen sagt er, ich weiß gar nicht, wie im Deutschen, was sie im Deutschen sagen, make them think the whole thing is gonna be jam-packed. Und Vala macht natürlich eine Anspielung dann darauf, die aber nur im Englischen funktioniert. Ich liebe Jam, also sie liebt Marmelade. Und nachdem sie alle angucken, verstehe, das hat irgendwas mit euren Sprachvarianten und hast du nicht gesehen, also Idioms zu tun. Und Carter guckt nochmal in ihr Skript und sagt dann, das lässt uns doch doof aussehen. Und aber das sind ja nicht wir. Und das macht halt die Charaktere dann dumm aussehend. Und ist das wirklich irgendwie jetzt die beste Variante, irgendwen einzuführen, da irgendwie eine totale Katastrophe herzuführen. Also, is to show them causing a massive catastrophe? Also, das ist auch irgendwie was. Also, scheinbar gibt es da noch einen zweiten Plot. Nicht nur, dass die Gur'ult angreifen, sondern SG-1 hat mit ihrem Feedback-Loop da irgendwie den Planeten zerstört. Ja, keine Ahnung, aber Mitchell meint so, realistisch ist das doch schon. Und Daniel ist das egal. Und Mitchell ist da irgendwie begeistert dafür. Auch interessant, sie lesen ja hier irgendwie ein Movie-Script und sagen hier, das ist aber eine doofe Art, irgendwie ihn einzuführen. Es gab ja schon Wormhole Extreme. Also warum reden sie davon, da irgendwelche Charaktere einzuführen? Das gab es ja schon. Na, also es sind ja dieselben Leute. Ne? Also das sehen wir ja später auch noch ganz am Ende. Ne, die Besetzung ist ja die gleiche. Wobei, haben sie das damals überhaupt ausgestrahlt? Ist das nicht irgendwo unter den Teppich gekriegt? Ich weiß es gerade nicht.
Habe ich es auch nicht gemerkt. Ja.
Doch, ich meine, es waren irgendwie, wurde irgendwann mal in einer Folge gesagt, dass es auch irgendwie um die 10 Staffeln geben sollte.
Ach so, okay.
Und jetzt spricht man halt, ob es einen Film gibt oder ob sie die Serie fortsetzen.
Es geht irgendwie Serie oder Film, weil ne, das mit dem Film kommt ja im Lauf der Folge erst raus. Also es geht, glaube ich, erstmal um eine Serie oder um eine neue Staffel oder hast du nicht gesehen. Und da ist da schon ein bisschen merkwürdig dann zu sagen, hier von wegen, das ist aber eine merkwürdige Art und Weise, Charaktere einzuführen, obwohl die ja schon längst da sind. Ja, Mitchell ist auf jeden Fall begeistert davon, ne? Könnte ja spaßig werden. Ja, Landry kommt dann dazu, winkt aber ab, als alle sich erheben wollen. Und Landry sagt dann auch, ne, ich will hier, dass die Air Force hier gut repräsentiert wird. Und deswegen hat O'Neill angefragt, dass ihr das irgendwie übernehmt und Daniel stöhnt und hier kommen. Also wie gesagt, er ist total der Fanboy von der ganzen Geschichte. Wann schreiben wir schon mal Hollywood-Skripte? Ne? Also und Dirk, ich glaube, das ist doch irgendwie ein Movie. Und sagt Landry, ne, so von wegen, das ist halt irgendwie eine Abwandlung vom Stargate Command. Und das ist aber ein tolles Cover für die wirkliche Stargate-Geschichte. Ne? Also wenn es da irgendwie mal ein Security-Leak gibt, könnte man sich immer auf diese Serie berufen. Ne? Nur von wegen,
irgendwo
im Fernsehen gesehen. Ne? Das ist doch, hab ich letzte Woche doch erst im Fernsehen auf RTL 2 gesehen. Ne? Also das ist jetzt nicht, Carter findet das auch jetzt nicht so schlecht. Und Daniel ist immer noch so ein bisschen abgeneigt von der ganzen Geschichte, aber Landry insistiert dort. Ja, ihr habt keine Wahl, ne? Hört den Mann mal 5 Minuten an und gucken wir mal, was da bei rum kommt. Ja, Landry biegt in sein Büro ab und Vala blättert da irgendwie in ihrem Skript rum und sagt, ja, aber da gibt es gar keine Erwähnung von irgendwie einem sexy Alien, ne, Female Alien, ne, ich bin doch nicht mal hier drin. Und ja, ne, Carter kann nicht glauben, dass Vala da irgendwie sich so aufregt und ja, ne, so von wegen Carter, ja, ich kann das irgendwie nicht glauben, hier Millionen von Dollar, ne, so von wegen, ne, die haben so viele Writer, das haben wir ja in der Folge ja auch, so von wegen, dann kommen die mit so einem Scheiß um die Ecke. Mitchell hat aber die Hoffnung, dass man das irgendwie besser machen könnte, aber Daniel sagt auch, ne, ich denke da so wie Sam, also, was ist, also wer macht denn hier bitte einen Movie aus irgendwie den letzten drei Episoden? Also das ist auch irgendwie merkwürdig, ne? Also jetzt, was ist es denn jetzt, ne? Weil im Skript, man kommt ja auch aufs Budget und ja, dann ist es doch eine Serie, nee, ist es die ganze Zeit die Serie und dann doch ein Movie. Ja. Und jetzt ist direkt von Anfang an klar, dass die Serie mit einem Movie endet oder so. Also das ist, ach so, nee, Quatsch, hier haben wir es doch. Na, Daniel sagt, ne, ich bin nur auf derselben Seite wie Sam. Ne, wer glaubt denn, dass man hier aus einer Serie, die gerade mal drei Folgen gedauert hat, einen Film machen kann?
Ach so, ja, stimmt.
Na, also die Serie, hier hören wir es, ne, ist drei Folgen lang. Aber trotzdem, hier in der Folge geht es halt wirklich eher um eine Serie und dann plötzlich um einen Film und dann doch eine Serie. Also das ist, hier ist man nicht so ganz auf derselben Höhe, aber bei so vielen Writern ist das auch klar. Ja, ne, man geht noch irgendwie ein bisschen, ne, kommt dann irgendwie, Martin kommt dann rein, den kennen wir ja auch schon aus Wormhole Extreme und telefoniert und ja, ne, ja, irgendwelche Idioten und erzählt's ihm, gib's ihnen und ja, ne, kein hier Movie, nicht Clipshow und ja, ich muss jetzt aber auch gehen und dann liegt er auf und schmeißt seine Aktenkoffer auf einen Stuhl und Martin, ja, hier unten ist der Empfang aber nicht sonderlich gut. Ist es merkwürdig, dass das überhaupt geht bei so viel Beton darüber?
Ja, abgeschirmt alles, aber.
Ja. Und ja, war da irgendwie, macht nochmal eine Anspielung auf diese Marmelade, ne? Packed full of jam, sagt sie zu dem Skript und ja, ne, Martin, so viel, ja, ne. Producer hat jetzt irgendwie auch noch andere Writer da reingebracht und ich denke, du bist der Producer, Will Mitchell dann irgendwie, ja, der Richtige sagt da, ne, aber um ehrlich zu sein, ne, ich vertraue euch Leuten, ne, deshalb bin ich ja hier, ne, erzählt mir mal, was ihr davon haltet, ne, alle gucken ihn betroffen an oder gucken weg und na komm, ihr müsst doch irgendwelche Ideen haben, keine Angst, ne, hier raus damit. Ja, Mitchell dann auch, ja, ich glaube mal, du brauchst irgendwie eine tolle Opening-Sequence, also eine starke Opening-Sequence und Martin dann irgendwie, ne, also wirklich, das macht doch keiner mehr, ne, nur den Titel rauf und dann get going und dann sehen wir das genauso, wir sehen den Stargate SG-1 das Ding und dann ein Close-Up vom Spinning Stargate und dann ist auch schon der Credit zu Ende und wir gehen in einen Korridor auf Level 28.
Bevor es da weitergeht, ich hatte es noch vergessen zum Titel von, der Arbeitstitel war Remember When, also weißt du noch, damals so übersetzt quasi, und viele Streaming- bzw. Download-Anbieter wie Hulu, gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Oder Amazon listeten die Episode später noch als Remember When 200. Eigentlich war im ursprünglichen Plan für die Episode da unter dem Arbeitstitel noch nichts von diesem Wormhole Extreme-Sache und Martin Lloyd enthalten, sondern nur eben Erinnerungen der Teammitglieder an frühere Missionen, aus denen dann für den Zuschauer so Flashbacks zu außergewöhnlichen Missionen werden sollten. Damit die Episode aber funktioniert, brauchte man dann allerdings einen passenden Rahmen, um da all diese verrückten und mehr oder weniger humorvollen Ideen reinzupacken. Deshalb kehrte man eben zum Konzept von Wormhole Extreme zurück aus Episode 100 und so konnte man sich dann über die Serien-, Film-, Fernsehbranche lustig. Im Korridor 28 hier, der ist relativ verdunkelt, man hat da so ein bisschen blaues Licht und Alarm ertönen. Mitchell, der eine Waffe in der Hand hat, ja, bewegt sich da schleichend rum und wir sehen so anscheinend Zombies, die durch die Gänge schleifen. Mitchell feuert da auf sie, hat so, glaube ich, zwei Waffen sogar in der Hand, verschränkt die Arme in Zeitlupe übereinander, feuert dann wieder, also sehr over the top 80er Jahre Action Kino mäßig irgendwie.
Genau, dann, einer der Zombies ist auch Siler. Also.
Dann im Gate Room benutzt dann Mitchell die Schlüsselkarte, um da rein, um den zu versiegeln, genau. Und während er dann schließt, ist dann, genau, blockiert Siler Zombie die Tür mit seinem Körper so und Mitchell erschießt ihn dann und läuft weg, springt über zufällige Kisten, die da irgendwie beim Gate Room gestapelt sind, nimmt die Eisdeckung. Und durch das Fenster zum Kontrollraum kann dann Mitchell eben sehen, wie Harriman sich der Station nähert und voll entsetzt so irgendwie. Und Mitchell so, Walter, hier, 447. Die einzige Möglichkeit, die zu stoppen, besteht dann darin, das Gerät zurück auf den Planeten zu bringen. Und Mitchell hält das leuchtende Tel-Shack-Gerät hoch und durchs Fenster sieht Mitchell dann Zombie Harriman angreifen, als er dann im Wahlvorgang ist und ja, an Harrimans Kopf und Arm zu nagen, während er da schreit, und Mitchell zieht dann seine Beretta heraus und ja, er schießt die stöhnenden Zombies, die da sind, die von beiden Türen in den Gate Room gelangen, und das setzt schon mal so den, wo es hier hingeht in dieser Episode. Im Briefing Room angekommen, sehen wir Mitchell, wie er so piu 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 mit den Händen praktisch pantomimisch schießt, während er seine Geschichte so mehr oder weniger fortsetzt, bam bam, und Martin so, Lloyd so, hören Sie mal, keine Beleidigungen, aber ne, Zombies zu, ja, Tode da gemacht. Es ist irgendwie nicht so prall und mit einem Wortspiel. Und außerdem ist es ja auch kein Science Fiction dann mehr, sondern irgendwie Horror. Also ist nicht begeistert. Mitchell meint, ja, aber habe ich schon das Tel-Shack-Gerät erwähnt? Ja, das da hat die ja zu Zombies gemacht. Und dann klingelt aber schon Martins Handy. Ja, das ist auch diese Wormhole Extreme Titel-Melodie, hat er da.
Wobei, das mit den Zombies hatten wir ja eigentlich schon, auch mit Technologie, ne, das haben wir ja schon vor ein paar Folgen gesehen.
Ja, dass stimmt.
Sodana dann ja. Zombies sich verwandelt haben, ja.
In der Richtung mal gehabt. Und Martin entschuldigt sich, ne, hier Telefon, ne, ja, hier, ah, oh, Charlie, was ist denn los, ne, und dann zieht er sich zurück und flüstert zum Team so, ja, das ist das Studio, was denn für ein Problem? Und Daniel meint zu Mitchell ja nur aus Neugier, was hätte eigentlich der Rest des Teams gemacht, während dein Charakter dann gegen die Zombies kämpft? Und ja, alle schauen Mitchell an und der wendet sich nur ab und grinst ein bisschen, das ist ein bisschen so One-Man-Show-mäßig, und dann gibt's eine Beleidigung von Martin Wood in das Telefon und er schlägt sein Handy da auf den Ordner. Und Mitchell so, der Studioleiter, was? Und ja, wie, was, kein Charlie, ist ein toller Kerl. Er ist der Einzige, dem ich vertraue, und Martin nimmt dann seinen Platz am Tisch wieder ein, weil er fragt, was denn jetzt die Problematik sei. Ja, und der Martin meint, er ist irgendwie zurückgetreten und ja, wie soll, von dem Projekt, wie soll ich denn jetzt meine Geschichte hier ohne meine Hauptfigur erzählen? Und Mitchell findet das jetzt nicht so tragisch, ganz einfach, du bringst einfach einen Charakter ein, da, um den zu ersetzen, und Martin strahlt Mitchell eher Unverständnis entgegen und Daniel und Waller blinken auch unangenehm rum und Mitchell so, was denn? Ja, ihr müsst mir helfen, sagt Martin, ich meine, wie kann ich denn die Hauptfigur in der Geschichte behalten, ohne den Schauspieler zu haben, der mitspielt? Okay, das hat er eben schon mal gesagt, aber vielleicht hat ja die oder der einige von euch nicht aufgepasst. Und gerade nun, da können wir halt eben die anderen Charakter für die Zeit da auf den verweisen irgendwie, und vielleicht rufe ich dann den ab und an mal Martin ein bisschen sarkastisch. Oh, na klar, ja, richtig. Ich meine, etwas Cooles wie Gesichtswechsel oder so Körpertausch, und wird dann gelacht, und Waller meint, ja, als ob das jemand glauben würde. Daniel verdreht auch die Augen und Waller guckt nur sowas. Und Martin, da kommt schon, ihr habt doch wohl ein paar reelle Erfahrungen, auf die ich da zurückgreifen könnte. Und Carter dann, Oh, was, wie wäre es denn hier mit der Nummer, wenn, sagen wir mal, Colonel O'Neill, wenn der unsichtbar wäre? Ja, und dann gibt's einen Flashback. Wir sehen, Carters Labor, und ja, sie spricht da anscheinend mit einem leeren Stuhl, und während sie spricht, umrundet sie den Arbeitstisch und sagt ja, was im Wesentlichen passiert ist, dass sie vom Partikelfeld bombardiert wurden, also diese Technobubble, das vom Tarngenerator ausgestrahlt wurde, und siehst du, ne, du warst doch in dem Maschinenraum, und direkt daneben stand eben das, ja, stand da, als das Gerät eingeschalten wurde, und das würde eben auch die winzigen Spuren von Strahlung erklären, die wir da aufgenommen haben von dir. Aber die gute Nachricht ist, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, diesen Prozess wieder umzukehren. Wir müssen nur zurück zum Mutterschiff, um eben den Tarngenerator da holen. Daniel betritt das Labor und lehnt sich da an und hört gerade das Worte. Und Sam, mit wem redest du da überhaupt? Also ist ein bisschen verdutzt, weil er da nicht angebunden ist an die Thematik anscheinend. Und gerade, oh ja, das ist Colonel O'Neill hier. Ich habe ihm gerade erklärt, wie wir ihn eben wieder sichtbar machen. Und Daniel so, hä, ist er so gar nicht da? Und Daniel meint, hey, Jack ist doch in Hammonds Büro. Und Carter hält dann frustriert den Arm und meint dann, ich kann nicht glauben, dass er es wieder getan hat. Also humoristisch ist ja praktisch diese Erklärungsnummer von Carter entgangen. Und ja, sie hat praktisch wirklich nur mit dem Stuhl geredet. Und Daniel so, ja, ne, du kriegst hier den Tarngenerator von dem Mutterschiff. Das wird ein geringes Problem nur sein. Jack hilft zu allen, das wird dann vielleicht schwieriger. Oder und gerade so, ah, sag's mir nicht. Und ja, oh ja, er mag es nämlich, unsichtbar zu sein. Also das ist wohl dann schwierig, ihn zu überzeugen. Und Carter stöhnt ein bisschen genervt auf. Wir wechseln dann aber schnell in den Cheyenne Mountain Complex ein Security Checkpoint da mit diesen Lastwagen. Und dieses Lastwagen wird da am Tor angehalten. Das Horn hupt ungeduldig. Okay, interessant. Ein irritierter SF-Guard nähert sich dem LKW und schaut schockiert um, weil er nur sehen kann, dass da kein Mensch ist, sondern ein Hund. Das Auto in Anführungszeichen steuert anscheinend und auch die Hube betätigt. Im Briefing Room ist Daniel, der da in Gruppe von Wissenschaftlern brieft und informiert. Die schreiben alle auf Tafeln rum. Alte Schriften und mathematische Formeln sind da. Und Daniel meint ja, und sollten wir hier die Übersetzung dieser Tablet, also sollen wir da in der Lage sein, das Wichtigste im Universum zu bestimmen damit. Und der unsichtbare O'Neill fängt dann an, laut zu schnarchen. Und ja, genau, und die Wissenschaftler schauen sich um und Daniel seufzt und ist ja auch schon genervt von der Nummer und gestikuliert rum. Ja, vielleicht kannst du ja was finden, stoche doch mal hier rum. Wir stochen da nicht weiter rum, sondern sind in der SGC-Umkleide und bei den Duschen, wo Carter sich den Kopf erstmal da stößt und einen Vorhang kurz umklammert, Wasser läuft noch und Carter so, Sir, sind Sie da? Also, aber ist doch anscheinend der Raum oder weiß man den nicht? Und Undi so, nein. Carter schließt die Augen und seufzt und schiebt den Vorhang dann wieder vor. Ja, also was so ein unsichtbarer Undi so macht, ne? Genau, im Korridor angekommen, der ist immer noch unsichtbar, ist da aber im Austausch mit T-Rex, sie laufen da lang. Das Einzige, was eben O'Neill, oder wo man sehen könnte, dass er da ist, ist eben, er hat eine Kaffeetasse, die eben da rumzuschweben scheint. Und T-Rex meint, ja, du kannst doch so nicht bleiben, ne? Und wieso denn nicht, ne? Sagt O'Neill. Also das verschafft uns auch einen Vorteil gegenüber den Goa'uld, aber da hatten wir ja auch schon mal eine Folge, wo die diese Armbänder hatten, ne? Und so schnell waren und so. Ich kann hier herumschleichen, wie ich will, völlig unerkannt und das ist das Überraschungselement und die Quintessenz ist, ich kann eben mehr für den Planeten tun, wenn ich eben unsichtbar bin und ja, O'Neill trinkt dann irgendwie und ja, T-Rex bleibt stehen und starrt O'Neill an oder meint, wie er ihn anstarrt und dann ja, wird kurz sich angeschwiegen. Ich nehme an, ich starre dich stoisch an, mein T-Rex und ja, O'Neill macht irgendwie eine Geste mit dem Becher. Und nein, du bist transparent, O'Neill. Und ja, gut. Ich kann durch dich hindurchsehen und ja.
Ja, das ist halt eine Doppeldeutung, ne? Von wegen, ich schau dich. Weißt du,
ja, also, okay. Ja,
er ist genau. Halt unsichtbar.
Ja, okay, ja. Aber genau, aber wir verlassen diese Thematik mehr oder weniger und ja, dann geht's weiter in einem Hattack im Ringraum.
Bevor ich weitermache, ich habe da noch ein bisschen Trivia. Die Szene, in der O'Neill halt mit T-Rex in dem Korridor läuft, die Idee stammt von Martin Wood selber. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Anspielung von diesem Charlie in der Anfang der Szene, die du beschrieben hast, dass das eine Anspielung auf den langjährigen MGM-Studio-Executive Charlie Cohen ist, der ein langjähriger Unterstützer des Stargate-Franchises ist. Zudem könnte man auch davon ausgehen, dass, als Martin sagt, dass der Hauptdarsteller nur durch einen Gesichtshaus- oder Persönlichkeitswechsel besetzt werden kann, dass das eine Anspielung auf Daniels Erfahrung mit Marcello ist, ebenso von Valla, die das Ganze wohl auch in Farscape wohl hatte. Und was auch eine Anspielung sein könnte, dass man den Hauptdarsteller einfach durch eine neue Figur ersetzt, ist ja bei Mitchell und O'Neill passiert. Und als Carter dann vorschlägt, man könne diesen ab und zu erwähnen oder mit ihm telefonieren, das hat man ja mit Staffel 7 und 8 bei O'Neill genauso gemacht. Also da hat man da eine Anspielung auf diese vorherigen Episoden gemacht. Das nur mal eben so kurz eingeworfen. Neue Szene, wir befinden uns in einem Frachtraum eines Hataks, der plötzlich aktiviert wird, aber niemand erscheint. Die Jaffa blicken sich um, sind wachsam, aber auch verwirrt. Und einer nach dem anderen wird dann halt von dem unsichtbaren Unir bewusstlos geschlagen. Einige Augenblicke später erneut werden die Ringe erneut aktiviert und die restlichen Mitglieder, Tiel, Carter und Daniel, tauchen auf. Und die drei sind verwirrt, weil halt alle vier Jaffa des Raums schon bewusstlos am Boden liegen. Es geht weiter in einem Korridor und auch hier liegen die Jaffa bewusstlos am Boden. Und ja, Unir steht wohl am Ende des Korridors und ruft, ey, ich bin hier drüben. Ja, Carter zuckt mit den Achseln, Daniel verzieht das Gesicht und Daniel runzelt halt die Stirn, wie er es immer macht. Man wechselt in Carters Labor. Unir ist natürlich immer noch unsichtig und dreht sich auf dem Stuhl. Der Stuhl dreht sich halt leer. Ja, Daniel und Tiag stehen auf der anderen Seite des Tisches und sehen zu, wie sich der Stuhl dreht. Und ja, Carter tippt auf ihre Tastatur rum. Sie habe jetzt entsprechende Anpassungen vorgenommen und muss jetzt nur noch die Sequenz starten. Der Stuhl hört auf, sich zu drehen und man hört Unir, wie er sagt, alles klar, wir machen's. Carter tippt weiter auf ihre Tastatur rum, es gibt ein Geräusch, der Strom fällt aus und ja, der Raum ist stockdunkel. Und Unir meint da nur recht trocken, ja, das ist natürlich besser.
Er ist an der Stelle aber immer noch unsichtbar, muss man genau dazu sagen.
Wir sind kommen zurück in den Briefingraum, also in die Jetztzeit, und Martin beginnt auf und ab zu laufen, während Carter ihm halt diese Geschichte erzählt. Mitchell bastelt ein Papierflugzeug und ja, Daniel hat den Kopf auf den Tisch abgestützt. Ja, offenbar hat er versucht, ein kleines Päuschen einzulegen. Und Tiag und Walla sehen beide ja recht gelangweilt aus. Martin hat so das Gefühl, dass diese Art von Erzählung so ein bisschen nach Betrug anfühlt. Mitchell meint dann, es wäre einfach besser, dass man den Kerl gar nicht mehr erwähnt. Und Martin erwidert, ja, außerdem Unsichtbarkeit macht sehr mächtig, man sollte es besser nicht riskieren. Man will ja auch nicht Helden zu mächtig machen. Carter erwidert dann, dass man da irgendwelche negativen Nebenwirkungen einbauen könnte. Schließlich hat man ja dann O'Neill auch wieder zum Erscheinen bringen können. Ja, und da kommt auch Lanwell schon rein und meinte, so, das war's, SG-1, Sie können gehen. Daniel springt auf, freut sich, vielen Dank, rennt raus. Ja, das Team ist schon quasi raus, als Martin hinterher schreit, halt, stopp, ihr könnt nicht gehen, ihr habt das Buch noch gar nicht zu Ende gelesen. Landry meint dann von wegen, jo, hier auf meiner Uniform steht General, das heißt, ich bin höher. Mitchell, jo, wir stehen in ihrer Schuld, vielen Dank, Sir. Ja, das Team geht dann auch die Treppe runter, Daniel scherzhaft, ne? Ich dachte, du hättest gesagt, das Ganze hier könnte lustig werden. Und Walla so, ja, aber die Zombie-Idee wurde ja abgelehnt. Martin steht immer noch oben und fragt, wo geht die alle hin? Schaut dann Landry an und meint, ja, das muss wohl ein ziemlich wichtiger Ort sein, ne, wo sie jetzt hinlaufen, ne? Naja, es wird in das Kontrollraum gewechselt und ja, das Team steht unten und Carter, ja, es ist eine ganz normale Aufklärungsmission. Mitchell, ja, nur eine Aufklärungsmission. Ist keine einfache Aufklärungsmission, es ist immerhin mein 200. Trip durchs Tor. Und Carter so, echt, du zählst mit? Bitte, ja, natürlich zähle ich mit. Man wechselt auch hier wieder dann in den Torraum und ja, alle haben sich umgezogen, sind natürlich bereit, auf Mission zu gehen. Tiag hat wohl selber beim Umziehen drüber nachgedacht. Ja, er ist sich nicht ganz sicher, dass das wirklich Mitchells 200. Mission ist. Und Mitchell korrigiert ihn nicht die 200. Mission, sondern die 200. Reise durch das Tor. Der schließt alle anderen Reisen, also Hin- und Rückreisen, mit ein, also praktisch jedes Mal, wenn er den Ereignishorizont überschritten habe. Also, das ist die große 200.
Passt ja auch zu ihm, ja? Weil ja, das kommt in einigen Folgen auch vor, dass er immer, also nicht immer, aber 3-4 Mal sagt, ja, ich habe immer alle Berichte gelesen, also, ja. Deshalb, der ist so ein Zahlentyp, glaube ich, ja.
Das kommt ja auch später nochmal.
Genau, ja.
Ja, das Tor schaltet sich allerdings ab und das Team sieht sich an und wird zum Kontrollraum. Die Techniker zucken mit den Achseln. Im Hintergrund sieht man, dass die Angestellten so ein bisschen hin und her wuseln. Ganz oben im Besprechungsraum sieht man, dass Martin da auch noch steht und runterguckt und wird andeutet, dass sie wieder hochkommen sollen. Und Mitchell so zu Carter, reparier es. Daniel, oh, sehr schnell. Und Carter, alles klar, ich kümmere mich drum. Rennt raus und Tiag, in der Tat.
Also auf dem Planeten geht es weiter. Wir sehen Replikatoren, die SG-1, also Daniel Carter, Mitchell und Diak, angreifen, als sie über eine Wiese laufen. Man feuert da irgendwie mit ihren P90s, feuern sie da drauf. Ja, Mitchell hat sogar das Gerätchen dabei, was Colonel O'Neill entwickelt hat, ne, um die Replikatoren, also diese Kohäsionswaffe, die da irgendwie dafür sorgt, dass die Replikatoren auseinanderfallen. Ja, und Carter ruft noch irgendwie während des Laufens, ne, also wenn wir es nicht bis zum Gate schaffen, dann werden wir hier für ewig fest stecken. Und wir sehen, dass immer mehr Replikatoren aus dem Wald herauskommen. Die blockieren auch den Weg zum Gate und ja, man kommt dann an so einen Abhang. Hinten, man guckt da drüber über die Kante und sieht dann da unten viele Alcash-Cargo-Schiffe und ja, da unten ist halt auch das Gate irgendwie und ihr seht Jaffa-Troops, die da unten ausschwärmen. Und ja, Mittel dann, nur könnte ein Problem sein. Und ja, nächste Szene. SG-1 kommt aus einem aktiven Wurmloch im Gate Room wieder an. Und Mitchell, der dann sagt, oh, das war aber knapp. Und das Team bestätigt das. Und dann hört man aber ein Voice-Over von Daniel. Ne, ist wirklich? Und wir hören Martin. Und dann sagt er, was ist denn? Und dann wechseln wir in den Briefingraum. Ja, wie sind wir denn da jetzt entkommen? Und Vater korrigiert ihn. Sie. Nicht wir. Und ja, Daniel, ne, wieso korrigiert von seiner Lehrerin, ne, wie sind sie entkommen? Und Martin, ja, ist das nicht offensichtlich? Und Mitchell, ja, also selbst wenn da unten nicht die ganzen Jaffa gewesen würden, also hätten wir doch niemals hier entkommen können in unter 10 Sekunden. Und na, sagt Martin, ja, deshalb seid ihr ja auch hier, so von wegen, ja, was glaubt ihr denn, wie lange ihr da brauchen würde? 30 Sekunden? Und ja, und Martin macht sich aber seine eigenen Gedanken, ja, vielleicht keine so runde Nummer. Die wäre es mit 38. Ja, er schreibt sich das dann auch direkt auf und ja, Mitchell schlägt irgendwie die Hände schon um den Kopf zusammen. Denn wir wissen, ja, was macht denn das für einen Unterschied? Ne? Also das ist ja jetzt nicht, als hätten wir da wirklich irgendwie eine tickende Zeitbombe dahinter, ne? Und die dann auch für den, also einen Counter und der da irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und Martin hält das aber für eine großartige Idee und schreibt sich das auch direkt mal auf. Denn ihr findet das bekloppt und ja, ne? Also hier Gefahr und dann diese Ticking Clock, ne, so von wegen, das meint doch hier hohe Verkaufszahlen, ne, das ist doch hier E gleich MC Quadrat und in der Entertainment World, frag mal jeden Executive. Ja, sagt Wala, ne, aber hier ist doch irgendwie, geht doch nicht um Gefahr, sondern offensichtlich tot. Und ja, also bitte, ihr seid doch hier schon aus anderen Situationen rausgekommen, die viel schlimmer waren und Mitchell bestätigt das und ja, Daniel dann, ja, da kommt, dann zeig uns jetzt, wie wir auch entkommen. Und Martin, ja, nee, kannst ja jetzt nicht so viel direkt am Anfang. Ja, das wird doch irgendwie das Ende beeinträchtigen. Ja, Mitchell hat einen anderen Vorschlag, so von wegen, ja, wie wäre es denn, wenn wir das irgendwie umschreiben, ne, dass mein Charakter dann irgendwie nicht sagt, ne, das ist hier ein Problem, sondern, ach, a piece of cake oder so. Und Martin korrigiert ihn dann auch, das bist doch nicht du, ne, das ist Colonel Denning. Und Colonel Denning basiert auf Colonel O'Neill. Ja, Carter kommt dann von oben runter, man dreht sich direkt zu ihr um und Mitchell dann zu Carter so geflüstert, ja, hier kommen, hast du gute Nachrichten? Na, sag mir, dass er das Gate wieder ans Laufen gekriegt hat. Und Carter, ja, ne, Diagnose. Ne, aber aktuell können wir da irgendwie nichts machen. Also die Energie geht durch die Kapazitatoren und ja, aber aus irgendwelchen Gründen hält die Ladung nicht. Und ja, die Kontrollkristalle haben dann irgendwie ein Feedback ins Interface, resetting the programming of the code und ja, also wirklich Technobubble wieder so. Und Martin hört gespannt dahin, ne, das kann er vermutlich irgendwo verwenden und sagt das dann auch, ja, das ist awesome, say that again, und Carter, nein. Und, ja, hier, komm, dann Leute, dann hier mal alle 5 Minuten Pause, ne, ich muss das irgendwie aufschreiben, bevor ich das vergesse, dann schreibt er dann auf, the power getting to the flux Kapazität und Feedback is not feeding back into the feedback phase. That's gold, sagt er. Also er findet das großartig und scribbelt dann darum. Ja, die anderen machen sich dann vom Acker irgendwie, besorgen sich einen Kaffee oder ähnliches. Wala rutscht dann näher an Martin ran. Der sagt wegen, ja, hier, vergiss doch mal diesen ganzen Technobubble. Das will doch keiner, da kann doch keiner was mit anfangen. Irgendwie, du bist doch ein Alien, ne? Und sie dann, ja, ne, so von wegen, und ich weiß genau, was hier dieser Film irgendwie braucht. Und woher weißt du denn, wie jetzt, was jetzt Science-Fiction-Fans von der Erde interessieren würde? Und weil er, ey, du bist doch auch ein Alien. Ja, aber ich bin schon länger da. Und wenn man eine gute Geschichte hört, dann sollte man auch irgendwie viele Leute ansprechen. Und Martin ja nochmal sagt, ja, von der Erde. Und ja, ich habe ganz, ganz viele tolle Abenteuer erlebt. Und keine von denen sind jetzt irgendwie klassifiziert von der Air Force. Und Martin lehnt sich dann zurück. Ja, okay, komm, gib mir deine beste Story. Ja, ich war hier mit einem gestohlenen Cargo-Schiff auf dem Weg. Und dann sieht man dieses Cargo-Schiff, wie es in ein paar Bäume kracht. Also ich war auf dem Weg nach Hause. Da hört man, man war da im Voice-Over. Ne? Da hat mich ein Solar Flare getroffen und hat mein Schiff irgendwie beschädigt und musste dann irgendwie crashlanden auf dem nächsten Planeten. Ja, ne, also ich bin dann auf einem Go'uld gelandet, sagt sie, der den Planeten reagiert hat, und mein Schiff wurde dabei aber irgendwie so weit zerstört, dass ich auf jeden Fall Hilfe brauchte. Und sie steigt dann irgendwie aus, also der Charakter steigt dann da aus und man sieht dann unten ein paar Füße, die dann unter ihrem Schiffchen hervorgucken, und schaut sich dann um und dann sehen ein paar Leutchen auf sie zukommen, und die Dorfbewohner winken ihr dann zu, ne? Also sagt sie auch, also die Dorfbewohner waren alle sehr dankbar, ja, ne, haben mich da irgendwie eine Tok'ra vorgestellt, wird an der Stelle gespielt von Carter, also Carter ist dann die Tok'ra, sieht mehr so aus, wie man sich so eine Elfe vorstellt, ne? Also weiße Klamotten, ja. Also fehlen nur noch die langen Ohren. Ja, ne, sie hat mir von einer Legende erzählt, hier irgendwie ein aufgestiegenes Wesen, ne? Also irgendwie hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ne? Das ist ein gefährlicher Wald, und wir sehen dann Vala, wie sie damals dann in dieser Story irgendwie von den dankbaren Dorfbewohnern das Haar gekämmt bekommt. Martin, ja, komm hier, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und dann hier, komm mal bitte zum Punkt. Und okay. Ich habe dann unterwegs ein paar Leutchen getroffen, und dann sind wir dann irgendwie auch auf dieses aufgestiegene Wesen gestoßen. Ja, dann sehen wir so eine typische Szene, also so abgewandelt aus dem The Wizard of Oz, ne? Wir haben dann grüne Farbe an den Wänden, und in der Mitte so eine Rauchsäule, und wir sehen dann da irgendwie projiziert den größer projizierten Kopf von Landry. Ne? Der Wizard Landry sagt dann, was kann ich für euch tun? Und die Dorothy Vala antwortet, ich wollte irgendwie eigentlich nach Hause, aber ne, ich will irgendwie einen regulären Part irgendwie in dieser Geschichte irgendwie haben, ne? Also, ne, dann zeigt sie irgendwie auf ihre Begleiter, und diese Leute haben doch irgendwie ihre eigenen Issues, und wir sehen dann Mitchell als Scarecrow und Daniel als der Löwe, und der Tin Woodsman, das ist natürlich T'Jalk, so das Typische. Und ja. Martin erkennt das auch direkt.
Genau, ich habe noch was dazu. Also die Idee zu diesem Set sozusagen, wie das Set aussieht und so, das wurde von einem Bild, Gemälde inspiriert, das eben Martin Wood von einem Fan mal bekommen hatte. Vor dieser Episode sahen alle Sam Carter als Dorothy, doch als Rob Cooper Vala mit ihren Töpfen gedanklich in die Szene setzte, dann wollten sie es auch genauso machen, ja. Und das Bild könnt ihr euch auch im Stargate-Wiki hier im Link ansehen, den ich in die Shownotes dann packe, genau.
Martin erkennt das aber auch direkt, das ist doch hier der Wizard of Oz, und verdammt, Vala, hast du da wohl auch gesehen? Martin dann irgendwie so, das ist mein Telefon, und nimmt das dann vom Tisch und tut dann so, als würde er telefonieren, nur Martin Lloyd, und war da irgendwie zu mir so, ich habe es überhaupt nicht klingeln gehört, und er so, Vibrationsalarm, und go ahead, und geht dann raus, weil er hinter ihm, ich kann auch singen. Und dann geht es im SGC-schen Kontrollraum in der Gegenwart weiter.
Mitchell wandert da die Treppen hinunter. Carter bewegt sich da am Bedienfeld bei der Station. Wie läuft's denn jetzt hier? Nicht gut, meint sie. Und Mitchell meint, ja, Samantha hier, also Vorname, Wahnsinn. 200 wartet, und sie zuckt dann nur mit den Schultern. So, ja, im Moment hoffe ich nur, dass wir nichts getan haben, um eben das Gate dauerhaft zu beschädigen. Und sie ist dann eben Harry Mann jetzt auch und Mitchell meint, nun, was, das hat doch jetzt hier 10 Jahre perfekt funktioniert und dann geht es nicht mehr, ne? So ein bisschen merkwürdig, ja, weiß ich auch nicht, mein Kater. Probieren Sie es mal jetzt zu Harry Mann, der nickt und beginnt eben die Gate-Einwahl, sagt dann aber, wir bekommen hier seltsame Werte, Colonel, und ja, dann halten sie es an, nee, geht nicht, ne, Gate zieht wohl massive Mengen an Energie in seine Kondensatoren. Carter schließt dann die Sprengtüren da und die Iris und ja, es beginnen Funken zu fliegen, also wirklich ja, so Blitzbögen auch im Gate Room, überlastete Schaltkreise.
Genau, an der Stelle natürlich Quark, dass man also Blastor meinetwegen, wenn irgendwas mit dem Gate ist, aber mit der Iris macht natürlich Bocke keinen Sinn.
Carter sagt noch, dass sie jetzt nicht abschalten kann und Seiler, mach halt den Strom da manuell aus. Der nickt und geht dann in den Gate Room zu diesem großen Schutzschalter, wie auch immer das heißt, und ja, versucht dann das manuell zu machen. Und währenddessen wird er dann von einem Stromschlag voll erwischt, der ihn dann schreiend mehrere Meter durch den Raum schleudert und er fragt sich dann, warum es immer ihm passiert. Das ist natürlich ein Gag, weil er der Stunt-Coordinator der Serie ist. Ja. Und dann geht's weiter. Carter meint dann zu Lenchi, dass man eben die Basis evakuieren muss, also hilft wohl jetzt alles nichts. Dieser greift zum Telefon und ja, sagt, dass eben hier einen Code Red Notfall. Alle Mitarbeiter evakuieren die Basis sofort. Hängt dann auf und ja, alle gehen und Carter meint, dass eben die Kondensatoren überlastet sind. Wir müssen jetzt hier mal schleunigst raus. Ja, Landry sagt auch, beeil dich. Okay. Dann Shine Mountain bei Tag und dann sehen wir, wie die ganze Sache, also der Shine Mountain, in die Luft fliegt. Einfach so, bumm. Also jetzt vielleicht ähnlich wie eben der Planet von mit den Förlingern, also eine riesen Explosion. Und Martin ist da sehr aufgeregt im Briefing Room und meint, ja, das ist nämlich das Ende von Akt 2. Ja, SG-1 und Valla sitzen dann da und starren den nur um, glaube ich, an und denen so, der Berg explodiert. Und Martin sagt, ja, keine Hoffnung auf Überlebende, ne? Cool, hä? Ich habe es gerade geschrieben, basierend auf dem, was ihr mit dem Gate hier bei euch los ist. Ich liebe es, wenn Kunst das Leben nachahmt. Und weil er so, Mitchell, dann schaut nochmal ins Drehbuch, ja, halt durch, wir leben in der nächsten Szene. Und Martin sagt aber, ja, den Teil habe ich irgendwie noch nicht so ganz gefixt. Ich denke, ich kann es aber zurück machen, dann bis zur letzten Sekunde, wo es ausgestrahlt wird. Ausgestrahlt? Ja, warum denn nicht? Und ist es nicht zu bequem? Nein,
es ist ein Übersetzungsfehler. Also. Es ging um beamed out.
Ach so, okay. Ja, ist es nicht ein bisschen zu bequem, mein Tielk, und Martin, ja, nicht, wenn dann Laternen drauf hängt, weiß was. Ah, hier Schriftstellerbegriff und Martin meint dann, es ist ein anderer Charakter, weist darauf hin, wie bequem es ist. Dr. Levins kann dann sagen, wow, das ist doch großartiges Timing. Auf die Weise weiß das Publikum, dass ich es auch so bequem machen wollte und dann machen wir einfach irgendwie weiter. Mitchell meint ja wirklich, naja, und wo waren wir denn jetzt überhaupt, fragt Martin. Und hier Szene 24. Martin dann, oh toll, einer meiner Lieblingsszenen, ja, mach doch weiter. Martin schließt dann die Augen, legt dann die Hände dann erwartungsvoll Glückseligkeit zusammen irgendwie und alle schauen sich unglaublich an. In einem Moment räuspert sich dann Wale und beginnt zu lesen. Ja, hier Brücke drinnen und dann sehen wir auch die Brücke der Odyssee ist es wohl. Da ist ein Rauschsound, den man aus Star Trek kennt, so ein bisschen Quietsch-Rauschsound. Ja, mit, was? Also er trägt genau einen grauen Overall mit so roten Bündchen am Kragen und so Captain Picard gestylte Haare, würde man jetzt so von Kirk sagen. Und Valla ist dann da, ja, hier, Crew besetzt die Station und Tiak hat auch so einen grauen Overall. Also sind halt alle so spitze Ohren, so ein bisschen Worf-Kreuzung mit Spock, also alles ist ein bisschen sehr abgedreht. Ja, Captain ist auch da, genau. Was steht hier noch? Achso, Carter, ja. Genau, und ist halt so ein bisschen wie Uhura gestylt und meint dann, ja, ich nehme hier eine seltsame Energie, mein Gott, diese Wörter immer hier, Energieanomalie war Colonel, es scheint hier die Singularität im Begriff zu sein, zu explodieren und der Kirk Mitchell dann, ja, posiert da mit Selbstvertrauen irgendwie und lehnt sich nach vorne so ganz plakativ, Ellbogen, Knie, ihr werdet es gesehen haben, Stuhl schwenkt auch und der Spock-Worf-Tier-Version meint dann, ja, hier, wir haben maximale Waffen, und dann hört dann auf, was genau, schaut sich irgendwas an der Konsole an und betrachtet das so ein Licht. Hat auch graue Haare schon. Genau, es ist alles sehr kurios. Und Daniel McCoy, Daniel, also er ist McCoy, meint dann ja hier, es gibt eine Sonneneruption, Cam, ne? Wir haben hier eine Schockwelle und die direkt auf uns zusteuert. Ja, und Kirk Mitchell meint, ja, können Sie denn die Polarität umkehren? Und Uhura Carter, ja, ich gebe mein Bestes. Sie blinzelt dann ein bisschen sehr übertrieben und schaut zu Kirk und der macht auch irgendwas und Kirk Mitchell dann im Maschinenraum, ja, hier, Warp-Geschwindigkeit, Hammer. Und ja, also in der Starkville-Szene wird eben, genau, Scotty von Brad Wright verkörpert, der da im Maschinenraum ist. Eigentlich war es eben, Paul McGillian sollte den spielen, aber Wright war es dann, der die Szene so in die Episode einbaute. Und die Idee mit hier, dass er hier, also das habe ich jetzt nicht erwähnt, so ein offenes Hemd hat, das hatte auch Christopher Judge irgendwie in der letzten Drehsekunde, bevor man eben angefangen hat, die Szene zu shooten. Wir sind jetzt in diesem Maschinenraum der Enterprise in Anführungszeichen. Genau, Brad Wright ist da. Und, ja, bringt uns hier raus jetzt. Und Brad Wright, Scotty Chief mit so schottischem Akzent, meint dann, ja, ich gebe hier alles, was ich habe, Captain. Aber Sie erwarten ja ein verdammtes Wunder. Und Daniel, ja, warte, halt durch. Und ja, im Briefing Room, Martin öffnet die Augen so, was? Und Daniel, okay, erstens, das ist Star Trek und zweitens, es ist lächerlich. Ja, Martin dann, ja, aber was ist denn daran falsch? Also, versteht jetzt gar nicht anscheinend, was man da jetzt aussetzen könnte. Und Carter meint, die Singularität wird gleich explodieren. Und Martin immer noch so quietsche-Engine, Freude strahlend, ja, an der Aussage ist alles falsch, meint Carter. Und Daniel stammelt noch, ja, und was bringen uns jetzt denn diese Waffen in dieser Situation, also Waffen auf maximale, keine Ahnung, was bringt uns das jetzt in der Situation? Und Martin sagt eben, ja, das Publikum wird den Unterschied nicht kennen. Die lieben hier Waffen und maximale Feuerkraft. Carter schüttelt den Kopf und macht sich da ein bisschen Luft. Mitchell sagt auch, man solle das Publikum niemals unterschätzen. Also es wirkt ein bisschen so, als ob praktisch die Serienmacher mit einem reden, indirekt habe ich das Gefühl. Denn sie sind im Allgemeinen sensible, intelligente Menschen, die positiv auf qualitativ hochwertige Unterhaltung reagieren. Ja, und Martin schaut ihn nur leer an und scheint es nicht so ganz so irgendwie auf dir zu sehen, ja. Und hier versteht auch nicht, warum hier immer in diesem Drehbuch alles unvermeidlich explodieren muss. Und Martin ergänzt das, ja, ihr wisst vielleicht, wie das da draußen läuft, ne, Galaxie, dies, das, Ananas, aber ich kenne das Filmgeschäft, Explosionen sind großartig, ne, es ist einfach eine Tatsache, mehr Explosionen, ne, und bessere Trailer für die Zuschauer. Carter guckt nur ungläubig, dann klingelt mal wieder Martins Telefon, er nimmt das ab, ja, ich suche mich hier, Martin, yes, hey, ach, hey, Noah, was denn los, ach, das ist doch lächerlich, sag ihnen, sie sollen aufhören, hier in Panik zu geraten, wir werden hier uns schon kriegen, dass er oder schreibt. Keine Sorge, ne, ich habe hier schon einen Anruf bei seinem Manager getätigt. Wir werden uns dann bei dir melden. Ja. Und ja, während er dann telefoniert, verdreht das Team die Augen. Und Mitchell dann, also Ärger mit Nora oder was? Und Martin wiegelt ab. Nee, Quatsch, die ist doch großartig, ne? Seit Nick Marlowe durchhält, hat er da einen neuen Junior-Führungskräfte irgendwie im Netzwerk vorgeschlagen, die den ganzen Film mit wohl jüngeren, kantigeren Versionen des Teams neu besetzen sollen anscheinend. Und können Sie sich das vorstellen? Und alle gucken nur so ein bisschen komisch da umher. Noch Trivia. Als Martin eben diesen Anruf hier erhält und eben da mit dieser Nora befragt wird, sagt er ja, die sei großartig und das war eine Anspielung auf Nora O'Brien. Ah, O'Brien, Star Trek, nein. Das ist die ehemalige Vizepräsidentin der Abteilung für Eigenproduktion beim Sci-Fi Channel und eben auch Kontaktperson für die Stargate-Autoren des Senders, genau. Ist aber schon gestorben 2009 an den Folgen eines Aneurysmas. Ja, genau. Ja, es geht weiter auf einem Raumschiff, eben jetzt diese junge Version von SG-1 sozusagen. Wir sehen einen jungen Tialk mit so dieser BDU-Weste, ne, und diese Camo-Hose da, wird gegen die Wand gedrückt und es wird mit ihm rumgemacht, eine junge Frau in einem Spaghetti-Trägerkleid, genau. Man sieht auch den rosa BH da und ja, Young Carter ist auch so Teenagerin, hat auch so, ja, so eine Flank was? Flak-Weste, Tanktops, junger Mitchell, auch Teenager halt. Und ja, genau, und die sind da auch. Ja, genau. Ja, da wird auch gefeuert und so weiter. Der junge Tier meint dann so im Slang, yo, hier, was tust du denn? Was für was? Wofür tust du das hier überhaupt? Und Carter lehnt sich da gegen den jungen Mitchell und wird rumgeknutscht und was? Achso, das heiße Küken war doch ein Guault, volle Kanne. Ich kann das, wie gesagt, das ist mit der Übersetzung blöd alles, ne? Aber egal. Das ist ja noch cringiger als eh schon. Und der junge Tjerk meint, ich wollte dir doch nur hier irgendwie ausfragen nach dem Motto so in der Richtung. Und der junge Mitchell, ja, du schätzt, was? Du schätzt mich doch nicht, was? Und ja, die Kater meinte, ja, ich finde es voll genial und küssen sich da leidenschaftlich und Young Tjerk schaut halt nur verdutzt zu. Und ja, der junge Mitchell, ja, darüber spreche ich gerade und dann zieht der junge Tier ein Handy raus und aktiviert es. Völlig übertrieben. So, yo, was geht denn? Habt ihr schon hier die Adresse rausgefunden? Und dann sehen wir auf einem Planeten halt den jungen Daniel, der da irgendwie in völlig schneller Reihenfolge auf dem DHD rumtippt. Das wird so von oben geshootet und ganz komisch, als ob das voll spannend ist, gefilmt. Ja, der junge Waller steht neben ihm. Halt, ja, Bandana hat da Daniel da als Tuch und die Waller da, Sonnenbrillen haben sie auf, alles voll übertrieben. Ja, hier, chill mal, Tee, ne? Ich mache so schnell, wie ich kann und leg dann auf. Also, ja, und die Waller meint dann, ja, ich hab's so satt, hier als Objekt behandelt zu werden, hier, ich sollte verehrt werden, ich bin eine echte Person mit echten Gefühlen. Und der junge Daniel, ja, glaub mir, ja, ich kenne das irgendwie, Mitchell mag mich nicht mehr. Und die junge Waller dann, ja, ich bin schwanger. Und der junge Daniel so, genau, und wir verabschieden uns von dieser jungen, ganz kuriosen Nummer und befinden uns dann wieder im SGC Briefing Room. Halleluja.
Eine Sekunde, der junge Tiag wird gespielt von Anwar Hasan, hat aber insgesamt nur 6 Rollen, sonst nichts Bekanntes. Der junge Mitchell wird gespielt von Corey Monte. Den haben wir schon mal gesehen. Der hat in SGA Staffel 1 Episode 9 einen Genie-Soldaten gespielt. Die junge Carter wird gespielt von Julie Johnson. Insgesamt nur 14 Rollen, nichts Bekanntes dabei. Der junge Daniel wird gespielt von Jason Edward Coleman. Einmal tritt er in der Serie Bionic Woman. Ich glaube, das ist die Neuauflage. Einmal SGA kommt da noch vor. Zweimal Smallville, einmal Supernatural, einmal Fringe. Insgesamt 16 Rollen. Und die junge Waller wird gespielt von Barbara Kottmeier. Einmal Fringe, zweimal Smallville. Insgesamt 32 Rollen. Der Rest aber nichts zu sagen.
Und diese ganze Szene stammt von Robert C. Cooper. Ja. Weiter geht's wieder im Briefingraum, also in der Jetztzeit. Carter hat die Augen geschlossen, stürzt den Kopf in die Hände und schüttelt ihn einfach hin und her. Sie sind alle gar nicht wirklich begeistert, können auch nur maximal irgendwelche Laute von sich geben. Tjerk wirft Martin einen finsteren Blick zu, der wirkt daraufhin sehr nervös, greift nach seinem Handy, steht auf und sagt, ich brauche erstmal einen Kaffee. Er will den Raum verlassen, aber Waller springt auf und folgt ihm. Und die hat dann noch eine Idee. Wie wäre es, wenn man sich in einem getarnten Frachtschiff auf einer einfachen dreistündigen Aufklärungsmission... Martin bleibt an der Tür stehen, unterbricht sie. Gilligans Insel, richtig. Und Waller so, ja, hast du das wegen der dreistündigen Aufklärungsmission rausgefunden? Und Martin gibt dir da einen kleinen Hinweis, dass man, wenn man schon etwas klauen will, sollte man doch etwas Ausgefalleneres nehmen. Und voilà, alles klar. Ja, und dann gibt es einen Kamerawechsel. Man ist auf einer Brücke. Das Raumschiff, das sehr stark nach Farscape aussieht, schaukelt heftig. Stark, also der, den Mitchell spielt, dessen Gesicht von einem Helm verdeckt ist und erdfarbene Kleidung trägt, schubst Rigel, der von Thor gespielt wird, auf seiner Station beiseite. Rigel ist, ja, der Thor halt, ne, in einem prächtigen Gewand gehüllt, buschige Augenbrauen und ein ziemlich weißen langen Schnurrbart. Iron Valla hat ein enges schwarzes Lederoutfit an, steht halt auch an dieser Station und wirkt halt besorgt. Ja, versucht halt das Gleichgewicht zu halten, während das Schiff offenbar arg hin und her schaukelt. Und ja, Valla dann, ja, nennt mich ruhig Farbot, aber wir werden die Minivorks oder die Minvorks auf dem Silbertablett serviert, wenn wir nicht. Ja, sie versucht zu der anderen Station zu gehen, wo, ach Gott, wie heißt er, Crichton steht, also Daniel, der halt auch in roter Lederoutfit etwas kauernd arbeitet. Ja, sie versucht halt die Station zu erreichen, richtet Daniel sich dann auf und ja, sie hält sich an ihm fest. Beide tauschen intensive, leidenschaftliche Blicke aus, während sie hin und her schaukeln. Sie schreien sich weiter an, dass sie halt nicht weiterkommen, dass der Klasser beschädigt ist. Und ja, da torkelt Carter rein, die halt wie Sienna aussieht, weiße Haare, weißer Hautton, aber dunkle Kleidung. Sie kann sich kaum auf den Beinen halten. Der, ja, Tialk, der den Dago spielt, trägt zwar immer noch sein Anubis-Symbol, hat aber einen langen Bart, Kleidung, die der Luxania ähneln. Ja, und packt auch Carter dann in einer doch recht vertrauten Geste, um sie halt aufzufangen. Ne? Ja, das Ganze wird halt weiter dramaturgisiert. Es werden erneut intensive Blicke ausgetauscht, weitere Explosionen tauchen hinter denen auf. Mitchell versucht frustriert, die Bedienelemente zu bedienen, aber kann da auch nur vor sich hin fluchen. Wir springen wieder zurück in den Briefingraum und Martin, ja, das könnte was werden. Er hat nämlich so gar keine Ahnung, was das ist, ja?
Genau, also die Idee für die Farscape-Szene ist halt von Joseph Malozzi und der fand halt die Serie Farscape cool. Und ursprünglich sollte eben Ben Browder darin seine eigentliche Rolle spielen, Claudia Black ihre. Und eben Michael Shanks, die Browder schließlich in der Episode spielt, doch vor Drehbeginn halt ein paar Tage davor hat eben beide Schauspieler vorgeschlagen, es wäre doch witziger, wenn man einfach die Rollen tauschen würde und das haben sie da auch gemacht. Ja, und das Ding wurde in einem bestehenden Race-Basisschiff-Set gedreht, also SGA-Set. Genau, das war's schon.
Na, passt ja. Ursprünglich war ja auch die kleine Szene über Gilligan's Island auch deutlich länger geplant, aber halt aus Zeitgründen musste man das rausschneiden und halt
so viele Schreiberdinge, ne? Das ist das, ja.
Genau. Einige Sachen davon könnt ihr sogar an dem Stargate-Wiki unter den Hintergrundinformationen nachlesen. Da ist zum Beispiel auch dieser entfernte Auszug des Skriptes verlinkt, den könnt ihr da nachlesen. Ja, wie gesagt, man ist wieder im Briefingraum. Marty hat keine Ahnung. Zum Glück klingelt da aber sein Telefon. Ja, der schaut auf sein Handy und denkt sich oder sagt dann, oh meine Güte, was kommt jetzt schon wieder? Lasst mich doch alle mal in Ruhe. Ja, er geht wieder zurück in den Raum zum Team, weil er dann halt auch eine SMS kriegt, die Nachricht über seine Schulter zu lesen. Und Martin meint dann, er hat gerade eine SMS bekommen. Der ausländische Faller ist pleite, sein Budget wird gekürzt. Und Carter fragt ihn dann per SMS. Ja, sagt Martin, das ruiniert halt das Ende des dritten Aktes. Mitchell fragt dann, was geschieht am Ende des dritten Aktes. Martin meint daraufhin, dass die Kürzung nicht viel ändert. Der dritte Akt ist einfach vorbei. Und genau in dem Augenblick passiert dann auch eine Schwarzblende. Das heißt, die Szene ist in dem Sinne einfach vorbei.
Im Briefingraum geht es dann weiter. Daniel schaut durch das Fenster runter in den Gate-Raum. Valla neben ihm liest da aber ein Skript. Tiak sitzt am Tisch, liest auch. Auf der einen Seite sitzt dann Mitchell und Landry unterhält sich auf der anderen Seite mit Martin und Valla dann an Daniel gewandt, ne, hier so, ne, zeigt irgendwie in das Skript und sagt, was ist denn so schlimm darüber? Na, Daniel aber irgendwie als Carter kommt dann ein Glück rein und dann wird dieses Gespräch unterbrochen. Wann geht's denn weiter? Und sie zuckt mit den Schultern, keine Ahnung, wendet sich an Landry. Na, wir werden jetzt ein Full Reset des Systems durchführen und Valla dann irgendwie an Carter gewandt. Ja, also hier, und sagt dann irgendwie, hier, wenn ihr doch wollt, dass das irgendwie authentischer ist, warum gibt ihr ihnen dann nicht die Missionsfiles und ja, wie er den klassifiziert? Ja, und? Na, also, ne, wird doch eh keiner glauben, was denn da passiert. Ja, Carter, ja, trotzdem, ne? Also weißt du auch, wie viele Missionsfiles es gibt? Und Mitchell sagt dann, hat das irgendwie mitgekriegt. 1263 und ja, hoffentlich 64 mal am Ende des Tages. Und Daniel dann, oh, es sind schon 1264. Und Mitchell, nee, 1263, ne? Ich habe doch alle diese Dinger mal gelesen. Na, und Daniel grinst so ein bisschen dämlich dabei. Ja, Carter dann, ja, du hast 30185 nicht gelesen. Und auch interessant, dass man die nicht nach der Nummer sortiert, ne? Also weil ja, er sagt, es sind 1263 und jetzt kommt man hier auf eine Nummer 30185. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und 30185, was ist denn das? Und den können wir dir leider nicht sagen. Und, wie, das könnt ihr mir nicht sagen. Ne? Ich habe doch hier die höchste Security Clearance. Ne? Was ist denn hier 30185? Und naja, Carter, wir haben hier irgendwie geheim, also wir haben irgendwie geschworen, das niemals zu verraten. Und ja, warum erwähnt ihr das dann überhaupt? Und ja, Carter, ja, tut mir leid. Und Vala dann irgendwie an Daniel, kannst du mir das wenigstens erzählen? Und Daniel wendet sich dann, oh ja, dir können wir das erzählen. Und Vala freut sich schon so wie so ein kleines Mädchen. Ja, sagt Carter dann, ja, das hat was mit dieser Geschichte zu tun, wo wir 1969 gelandet sind. Und Mitchell, ja, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Hat ja auch keiner behauptet, dass es irgendwas mit ihm zu tun hat. Ne, also irgendwie ist der Einwurf da ein bisschen merkwürdig an der Stelle. Ne, da war ich doch, ich bin doch gerade hier ein Jahr später geboren worden, also Jahrgang 1970. Und Daniel Jan, ja, war 9 Monate, bevor er geboren worden ist. Und Mitchell, hey, bitte wird's. Und so von wegen, ja, sagt Carter, war er irgendwie die 60er. Und ja, ne, Daniel dann auch irgendwie an Mitchell, ja, also du ne, musst auch wissen, dass hier irgendwie O'Neill da irgendwie ein großes Interesse an deiner Person, an deinem Leben hattest. Und Mitchell, Jack O'Neill, Tirk, ja. Und ja, sagt Carter, ne, erinnere dich doch mal hier ans 302-Programm, da bist du reingekommen. Ne, also, wo glaubtest du, würdest da überhaupt nicht reingehören. Und ne, und auch als du hier zum SG1 eingeladen worden bist, und weil er ja, wollte jetzt sagen, dass Colonel O'Neill, und Mitchell vervollständigt den Satz, mein Vater ist. Und Tia grinst ein bisschen und dann sagt, ja, das macht doch irgendwie Sinn. Und alle starren, also Mitchell starrt sie alle an. Man grinst sie dann so, oh Gott, sagt er dann. Ja, aber, ne, sagt Carter dann, wir können dir halt nicht über 30185 erzählen. Ja, ne, ist irgendwie, hatte, ja, auf jeden Fall, wir sehen Martin, der da jetzt irgendwie sein Telefon auflegt und der sich dann beschwert. Ne, ich kann das nicht glauben, hier der ganze Cast hat irgendwie gehört darum, dass Marlo nicht dabei ist, ne, oder mehr Geld will und ne, dann wollen sie alle mehr Geld. So von wegen, wo glauben sie denn, dass das herkommt? Ja, ne, wie soll ich denn jetzt irgendwie diesen Film fertigstellen ohne irgendwelche Schauspieler? Mitchell, ja, gab es hier nicht irgendwas mit Paralleluniversum und ne, dass man hier irgendwie das so formen könnte oder alles existiert, was irgendwie möglich wäre. Ja, sie bestätigt das und ja, okay, dann können wir doch hier irgendwie auch irgendwie Fantasie benutzen und wir sehen dann, wie das Gate aus dem Sand der ägyptischen Wüste gehoben wird, wie das Gate in diesen ins SGEC runtergelassen wird, also oben durch die Decke, und dann sehen wir Marionetten und zwar ein Marionetten-Hammond, der sich mit Harry, mit einem Marionetten-Harryman unterhält. Ja, die Idee dafür kam von den Chiodo Brothers, die haben für Captain Team America, ich kenne die Serie nicht, auch irgendwelche Puppen gemacht, und der Hammond sagt dann so von wegen, also wir haben hier dieses Multimilliarden-Dollar-Projekt hier gestartet, und damit wir dieses Ding irgendwie benutzen können, aber weiß denn jemand wie? Ja, wir sind so ein paar Wissenschaftler-Puppen und die alle zucken mit den Schultern und Harryman dann irgendwie so wie, Sir, wir dachten, Sie wüssten das. Hey, pff, keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach mal ein Team zusammenstellen. Da werden wir anfangen mit der bestaussehendsten Battle-Ready wissenschaftlichen Genie Captain Dr. Samantha Carter. Ja, ne, dann sehen wir eine Katerpuppe, die reinkommt und Reporting for Duty, Sir, und was können Sie uns sagen? Und dann sieht man die Puppe, die dann an einem Computer rumfummelt. Technobubble vom Feinsten, ne, Stable Wormhole between Superconducting Rings und Elsewhere in the Galaxy und ja, tippt dann da rum und Matter and Energy, also man sieht immer so ein bisschen Zeit, die dann irgendwie und Carter, die dann irgendwas rummalt und hast du nicht gesehen, ne, dann tippt sie wieder am Keyboard und wieder Technobubble. Ja, ne, irgendwann dreht sich dann Puppenkarte an, den Puppen Hammond und sagt dann die, ne, und er sagt dann, ja, okay, dann machen Sie sich mal an die Arbeit. Sie nickt und ja, dann brauchen wir, sagt der Puppen Hammond, dann brauchen wir ja noch irgendwie so einen Bookworm Adventurer, ne, also Brains and Guts und 27 Languages, Dr. Daniel Jackson und ja, die Puppen Daniel wird dann reingebracht, hat irgendwie, wird aber mit Waffengewalt reingeführt und hat seine Hände nach oben genommen. Ja, wieso bin ich denn hier? Also er protestiert, na, das ist doch nicht. Und dann guckt er rüber und sieht das Stargate und oh, was ist das denn? Ja, sagt der Puppen Hammond, na, dort ist hier der Grund, warum sie überhaupt hier sind, na, haben wir irgendwie in den im Sand bei nahe Giza gefunden. Und Daniel geht ans Fenster und da war ich richtig, da lag ich, hatte ich recht, ne, irgendwie die Pyramiden waren hier irgendwie Landeplätze für intergalaktische Raumschiffe, die da irgendwie primitive Zivilisationen unterjocht hatten. Der Puppenhammond, ja, keine Ahnung, also wir haben diesen Ring im Sand gefunden und Daniel dann irgendwie, ja, diese Symbole, habe ich schon mal irgendwie gesehen hier, Constellations, don't you see them? Und ja, dann fängt er dann auch an, auf dem Whiteboard rumzukritzeln und erklärt dann nochmal das ganze 7-Symbol-System, Starting Point. Und dann will er Daniel irgendwie, habt ihr nicht noch irgendwie eine Nahaufnahme von den ganzen Symbolen? Und ja, dann an einem Rechner werden die einem alle vorgeführt und dann kommen sie auch irgendwann auf das Erdensymbol. Oh, das sieht anders aus. Und er nimmt dann, also wie man das mit so einer Puppe kann, die irgendwas greift, hat dann irgendwie einen Textmarker in der Hand und kritzelt dann auf diesem, hat Carter vorhin auch schon an dem Whiteboard gemacht, ne? Das sieht halt sehr, sehr albern aus, weil du halt eine Puppe halt nur so weit steuern kannst. Daniel, der dann auf diesem Computermonitor rumkritzelt, ne? Also hier auf dem Wegen, ne? Ihr habt einen Ring hier in Ägypten gefunden, die Pyramide repräsentieren die Erde und ja, dieses Symbol muss wohl hier irgendwie den Point of Origin angeben. Und Herr Puppenhammond ist begeistert und der Harriman auch, ich fühle mich so dumm und man lässt irgendwie die Köpfe hängen. Ja, der Puppenhammond sagt dann auch, ja, 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 ne, wir brauchen auf jeden Fall noch hier irgendwie einen Anführer. Ja, ne, also der irgendwie der Gefahr ins Gesicht lacht, auch wenn es unangebracht ist. Colonel Jack O'Neill und dann sehen wir dann an der Treppe, also an dem Treppenaufgang Jack stehen, also ein Puppenjack mit Lederjacke, so wie man das so kennt. Der hat dann gesagt, ja, ich habe euch doch gesagt, ich bin hier im Ruhestand und na, also der Wortwitz, der jetzt folgt, geht natürlich nur im Englischen, weil der Puppe, O'Neill-Puppe sagt, ne, I thought I told you I retired. Und Hammond sagt, oh, tut mir leid, ich dachte, du hätten gesagt, you were tired. Na, also, sie wären müde. Und ja, sagt der Puppen O'Neill, ja, das vielleicht jetzt auch. Und, aber Hammond winkt dann ab, wir haben keine Zeit jetzt für, so von wegen, ihr habt irgendwie, du hast eine Mission zu leiten und O'Neill bestätigt das und der Puppen Hammond dann sagt, okay, Sergeant, hier, make it spin und spin, das spinnt doch nicht und muss ja, das ist rund. Und ja, Spinning ist jetzt irgendwie viel, viel cooler, als wenn es nicht sich drehen würde. Ich bin der General, ich will es, dass es sich dreht. Jetzt! Und Harriman bestätigt das und tippt dann irgendwie auf dem Keyboard rum und das Stargate beginnt sich zu drehen. Und ja, also guckt euch das mal an. Und wir sehen, dass das erste Chevron eingezogen wird. Und Harriman sagt das dann auch. Unten sind die ganzen Puppen, also SG-1, die da unten stehen. Und also bis auf Tiag und Carter, ich frage mich, was wir auf der anderen Seite irgendwie finden werden. Und Daniel, ja, wird auf jeden Fall großartig. Und ja, ist auch nur Recon, sagt dann der O'Neill. Und ja, aber sind Sie nicht neugierig, was denn da draußen ist, Sir? Ja, also vielleicht irgendwie neues Material für das Team zu finden. Also ja, irgendwas mit einer Glatze, Mysterious, sagt er. Und hier Warrior-Type, ne, viel, viel Muskeln. Und Carter, ja, also die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, dass wir da draußen überhaupt nur irgendwas Menschenähnliches finden würden. Und ja, okay, werden wir sehen. Und dann Chevron 7. Und der Harriman sagt das da auch und dann gibt es ein großes Kavusch und die Puppen lassen alle ihre ihre Jaws droppen und Harriman und steht dann oben auf und man schaut dann auf das aktive Stargate und holy moly, hier O'Neill unten. Colonel O'Neill, Sie haben einen Go, kommt von oben. Und die, ja, okay, leicht für ihn. Und ja, okay, ne, also irgendwie auf drei alle zusammen, okay, und eins, zwei. Und dann drei und dann sind sie da. Achso, genau, sie hüpfen dann durch und das Stargate geht aus und die ganzen Marionettenschnüre sind dann abgeschnitten.
Das die ist auch die ganze Zeit sehr sichtbar sind. Also manchmal in so Produktionen mit so Puppen oder dass man die so verbirgt oder so, aber das ist ja so mit Absicht offensichtlich halt, ja.
Ja, aber das mit den Schnüren war schon cool. Mit oben, oh mein Gott, ne, so von wegen, ich fühle mich so doof und ja, auf dem fremden Planeten kommt mit SG-1 daraus und ja, sie fallen erstmal in sich zusammen, weil, ne, sie haben ja keine Schnüre mehr und dann kommt ein Tialk, der ans Stargate und ja, hat halt wieder seine Soppenguard-Armor an und keinen Helm. Und ja, er ist, ne, wie man das so kennt, ne, er hat keine Haare auf der Birne. Und ja, guckt dann auf das SG-Team runter und lacht. Und im Briefingraum sagt Martin, ja, okay, das könnte funktionieren. Na, so ein ganzer Film nur mit Puppets und Mitchell Gear. Ja, ne, so Martin hat dann schon ganz andere Ideen irgendwie. Er könnte jetzt auch irgendwie über einen, ne, O'Neill könnte jetzt irgendwie über einen Puppet Shark springen und dann irgendwie mit dem Motorcycle da rumfahren und war dann,
hä?
Ja, Martin, ja, Leute, ihr kennt das Business so wie ich. Ich habe halt kein Geld, so von wegen, wenn ich das jetzt nicht an die Schauspieler geben muss und könnte ich da hier Bigger Trailers vielleicht, also, ne, vielleicht könnte man damit irgendwie die Schauspieler überzeugen, sagt Carter, und der kann ich mir auch nicht leisten und ja, also müssen dem irgendwas geben, was mich nichts kostet, aber einen Schauspieler nie irgendwie ablehnen könnte und ja, was könnte das denn sein, will Mitchell wissen, ja, Ego-Stroking und ja, muss so aussehen, als wäre das ganze Skript nur auf sie zurechtgeschnitten, muss jetzt irgendwie was drin sein, was dafür sorgt, dass sie unbedingt in diesem Film sein müssen, ne, so von wegen, also ne, auch wenn es nur wegen des Auftrittes selber ist. Und Mitchell, ja, also das versuchen wir doch die ganze Zeit, du hörst doch nicht zu. Und ja, Martin hört aber immer noch nicht zu, irgendwie weiter im Selbstgespräch, ja, irgendwie ein Twist, irgendwas, was keiner irgendwie vermutet und dann geht die Tür auf und O'Neill kommt rein, also hier ja, glaubst du irgendwie wie sowas wie mich und ja, war da, also das hat jetzt wirklich keiner kommen sehen, na, aber denn ja, es könnte aber irgendwie Andeutungen geben und Carter, ja, das wird sogar in der Werbung sein. Ja, Werbung hin oder her, wir sind in einer Straße nun angekommen und hier läuft da mit einem Trenchcoat rum.
Ich hab noch was zu dieser Marionetten Nummer, das haben sie so gemacht, sie haben halt zuerst das mit echten Schauspielern gedreht, also im Stargate-Set, normales Stargate-Center-Set, sind dann 3 Tage nach L.A. gedüst und dort wurden die Marionetten eben für einen Greenscreen gestellt und eben das Szenen entsprechend bewegt, also Körper und auch Mund. Für die Synchronisation, die Mundbewegung, Gesichtsausdrücke der Puppen wurde da auch eine bestimmte Software, die mir gar nichts sagt, Glitterflug, eingesetzt, die eben das Gesprochene des echten Schauspielers in diese Mundbewegung realistisch mehr oder weniger umsetzen kann. Und diese Chiodo-Brüder, diese von Team America-Puppen, die halfen eben hier auch mit und haben irgendwie auch Puppen geliefert und da die selbst bedient sozusagen und auch einige Marionettenszenen wurden aus früheren Teilen wohl auch was verwendet. Vielleicht lassen wir die Marionette O'Neill über einen Hai-Marionette auf ein verkleinertes Zwergmotorrad springen, ist wohl eine selbstironische Anspielung auf den Jumping Shark-Effekt, eben einem US-Begriff da aus dem Fernsehen, der zeigt, dass eine Serie ihren Zenit überschritten hat, kurz vor dem Ende steht, etwa eben, wenn neue Schauspieler integriert werden und alte aussteigen. Stargate? Ähnliche Selbstironie war eben auch schon da in einigen Szenen davor. Ja, getätigt worden, genau. So viel dazu. Ja, wir sind in einer Straße. Tialk ist so gekleidet in einem braunen, langen Mantel. Braun, was? Fedora? Ja. Läuft da lang, hat auch so einen Hut, glaube ich, auf. Und ja, dann gibt es so eine Audio-Überblendung. Ne? Wenn es um Verbrechensbekämpfung geht, gibt es nur einen Mann, der die Straßen sicher macht. Und dann sieht man außerhalb von Tialks Büro der PJ... Büro. In dem Flur sieht man so eine, ja, Glastür mit Holzrahmen und ja, in Schwarz ist, sind so die Worte geätzt. TIALG Private Investigations mit so einem.
Genau, deshalb, ja. Es ist nämlich PI, nicht genau, PJ. Private Investigator. Genau.
Und dann mit seinem Markenzeichen praktisch dem Apophis-Symbol auf der Stirn. Das ist halt dieses Logo wieder verwandt. Und dann hört man halt diese Stimme weiter im Hintergrund. Weiß? Achso, während ich es bald. Genau. Dann sieht man aber einen Mann, der stürzt durch dieses Glastür und fällt dann auf den Boden und der TIALG, ne, ja, schaut dann durch die kaputte Tür, ne, und meint nur, in der Tat, also er hat ihn da wohl durchgeschleudert, grinst und schmunzelt, ja, und ja, es kommt wohl diesen Herbst, meint die Stimme dann noch. Im Briefing Room sieht man Martin, der am Fenster da ein bisschen mehr oder weniger von dem doch sehr groß gebauten TIALG bedrängt wird. Und ich liebe es, sagt. Man sieht aber, er meint es nicht so. Ja, ich bin, und TIALG nickt, lächelt, ist wohl zufrieden. Und Martin führt aber aus, na, ich bin mir aber noch unsicher in der Mitte, ob das Netzwerk. Und TIALG grunzelt die Stirn und beugt sich so ein bisschen zu Martin runter und muss gar nicht viel sagen, denn der Martin dann hastig, ja, aber ich schlag das denen die Woche vor, ne, und wir schauen mal, was die dann darüber denken. Ja, in dem Moment wird er aber gerettet von seinem Telefon, was klingelt. Und oh, ja, da muss ich ran, ne? Wir reden später. Und ja, hier ist Marty und ja, dann dampft er da erstmal ab. Der Rest spricht derweilen ja, auf der anderen Seite des Raumes mit O'Neill und Mitchell fragt ihn nämlich dann, was den denn hierher bringen würde, wie auch immer. Und O'Neill so, ja, kann ich einfach mal hier von Malibu aus hierher kommen, um mal Hallo zu sagen? Ist es nach dem Motto, ist das denn so etwas Ungewöhnliches? Und Carter so, Malibu? Ja, sicher, ich war dort Business, ne? Und Carter, ja, genau, ne? So, sie sind ja ein General der Air Force da und mit enormen Verantwortlichkeiten. Und O'Neill sagt, ja, ich bin hier vorbeigekommen, um zu schauen, was denn, wie die Sache hier mit Marty läuft, ne? Und das Team schaut ihn skeptisch an, so, warum das denn, ey? Und dann sagt er, ja, nun, die Wahrheit ist bekannt, dass ich in letzter Zeit ein wenig weg war, oder, ne? Meint O'Neill, wie soll ich das sagen, ne? Ja, Carter sagt, dann ist es doch okay zu sagen, dass sie uns vermisst haben, Sir. Und O'Neill so, ja, nee, das ist es jetzt nicht. Aber sie hatten noch unerledigte Geschäfte, fragt Daniel. Und O'Neill so, okay. Und Daniel nickt. Mitchell meint dann, ja, du brauchst hier eine Beendigung wohl. Ne? Ich habe hier das perfekte Timing. Wir sind dabei, auf eine Mission zu gehen, um an meiner 200. Reise eben durchs Gate da das zu zelebrieren, zu erinnern. Und O'Neill so, was, wirklich, 200 sagst du? Und Carter, ja, schränkt es jetzt natürlich wieder ein, wie wir es vorher gewusst haben. Das ist das 200. Mal, dass er durchs Gate tritt. Ne? Also keine wirklichen 200 Missionen. Sie wendet sich dann mittel wieder zu und grinst den an, so nach einem Ätschi-Bätschi-Moment. Und O'Neill meint dann, na, um ehrlich zu sein, hätte ich nichts gegen einen Ausflug ne, durchs Gate, ne, und zeigt dann aufs Fenster zum Stargate. Das Team schaut dann zum Stargate, peinlich zu O'Neill zurück. Und O'Neill so, ja, was denn? Also, ach so, genau, Öffnung sagt er, glaub, ne? Ja, irgend sowas.
Ja, nee, ich glaube, er im Deutschen sagt auch Pforte.
Ach, stimmt, Pforte war es, genau. Und die sind halt alle verdutzt. Was, wir nennen das doch manchmal so. Und naja, Martin kommt dann aber mit seinem Handy, was er einsteckt, in die Brusttasche vorbei. Und ja, hier, diese dummen Leute da, Gruppen, ah, die hassen das Ende. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Und sie könnten angeln gehen. Und Martin so, angeln? Und naja, das wäre doch das perfekte Ende, sagt er. Ich meine, das scheint alles andere als sinnlos zu sein. Ja, wir sind dann in O'Neills Cabin, hat man ja neulich schon, wo der General einen Ausflug da machte, aber nicht O'Neill, sondern der Neue. Und da sieht man Vögel zwitschernd und die Angelschnur ist im Wasser geworfen, wird zurückgerollt. Carter und O'Neill sitzen da an diesen Stühlen. Und Carter findet es doch ganz großartig und O'Neill so, ja, hab ich dir doch gesagt. Dann sieht man Daniel und TIALG, die so ein, ich glaube so ein Kühler, na, so, wie heißt das denn, so eine Tasche oder so ein Ding. Dann sieht man einen
Kühlbox,
genau. Da ein Fisch springt aus dem Wasser und eine weite Linie im Wasser wird dann, also ja, sieht man da. Und Freizeitkleidung, Angelmützen und Walla sieht ein bisschen verwirrt aus und Netze. Und ja, hier ist es doch ganz gut, meint Mitchell. Also es ist wohl ganz gemütlich für alle. Und O'Neill meint aber, ja, du warst doch gar nicht da. Und Martin so sarkastisch, naja, also was ist denn jetzt die Wendung? Kein Fisch, nein, ich brauche etwas mit mehr Wirkung, irgendwie mehr Bewegung. Und Walla schaut Daniel da auf dem Arm und Weil er meint dann zu Daniel auf einmal so, ja, jeder liebt Hochzeiten. Und Daniel so, und Diana nickt und lächelt und klammert ihre Hände zusammen. Und wir sind auf einem Planeten, eine Orgel spielt eine Kreuzung zwischen Hochzeitsmarsch und Stargate-Titellied. Ja, mehrere Personen sitzen da eben auf Stühlen und da gibt es einen Gang, lange Säulen, also Gänge gibt es ja immer in Stargate. Und Gäste in der ersten Reihe da, unter anderem General Landry, Sergeant Harriman, alle so mit halt diesen festlicheren Sachen an und Harriman ist ein bisschen glücklich, traurig, wie und braucht ein Taschentuch, was er herausholt. Landry dreht sich zu ihm und meint dann, und Harriman meint nur, das ist hier nur die Sommerkälte, okay, das Wort kenne ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich
Sommer wieder cold. A cold ist im Englischen auch eine Erkältung, also eine Sommergrippe.
Ah, okay, Sommergrippe, genau. Und ja, auf der anderen das Reihe, irgendwie andere Gangreihe, da ist ja Tierk in einem grauen Nadelstreifenanzug mit rosa Hemd und Krawatte, Mitchell dann in der Uniform. Und Mitchell meint dann, ja, ein bisschen müssen wir noch wohl warten, in der Tat. Auf der Vorderseite dann ist Daniel und O'Neill mit Smokings. Und Daniel mit schwarzer Fliege und O'Neill mit so einer silbernen Krawatte. Jeder hat da so seine, was? Ich weiß nicht, was das ist. Rosa Botoniere? Ist das irgendein französischer? Keine Ahnung. Daniel räuspert sich auf jeden Fall vorn. O'Neill schaut sich dann in der Gemeinde um, klatscht ein bisschen in die Hände und seufzt ein bisschen. Der wendet sich dann wieder nach vorne und Daniel meint so, ja, weißt du, wenn sie nicht zugibt, was werden die Leute denken, dass du und ich, achso, wenn die, ja, wenn der, ja, und O'Neill so, was? Ist da ganz außer sich, ja, schaut da weiter und wartet und O'Neill, ja, genau, dann dreht er sich nach vorne und nach einem Geräusch und es ist ein Asgard, der da auf einmal erscheint, hält also am Pavillon und auf der einen Seite und strahlend Carter und Vala kommen da an. Carter hat ein Hochzeitskleid an, ein trägerloses, lange Haare, einen Schleier und Vala ist da auch am Start. Kastanienbraun hat sie ein Kleid, genau, beide haben so Sträuße, rosa Blüten, die Gemeinde applaudiert da, weil er nickt zu und Carter stellt sich dann neben O'Neill, sie lächeln und O'Neill meint, ja, das ist doch schöner
Eingang. Nice Entrance, netter
Auftritt. Ach so, netter, ach so.
Die haben sich ja runtergedrückt.
Genau, und Carter so, tut mir leid, Sir, und O'Neill so, Carter, ja, check, und O'Neill so, danke, danke, und Asgard, ja, wann werden wir denn jetzt anfangen, meint er. Und Martins, genau, jetzt noch Trivia, Martins Reaktion auf diese vorgeschlagene Hochzeitsszene eben war, dass, also dass man die Zuschauer foltern würde, ist im Original ein direktes Zitat aus einem Brief eines verärgerten Fans, der sich eben über die Entwicklung der Beziehung zwischen O'Neill und Carter beschwerte. Und bei der Hochzeitsszene sieht man auch Jen Newman, die während der gesamten Serie eben Key-Make-Up-Artist war im Publikum, ihr habt sie natürlich erkannt. Ja, genau, also hier werden so immer ein paar so Fansachen auch verarbeitet in dieser Folge. Und ja.
Entschuldigung, da sitzt nicht nur der Newman, da sitzt auch Mitarbeiter des Sets Andy Mikita, Peter F. Wolster, Doug Thor sitzt da und auch im Stargate-Wiki ist auch eine komplette Liste verlinkt. Wer da wirklich alles sonst noch so sitzt.
Ja, ich habe jetzt nicht immer alles immer rausgenommen, weil das sonst 1000 Seiten sind.
Nur die du persönlich kennst, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Genau, sonst kriege ich Ärger. Nein. Wir sind aber jetzt im Screening Room, hätte ich jetzt fast gesagt. Freudscher, im Briefing Room. Carter schaut O'Neill an und versucht nicht zu lachen und O'Neill öffnet so den Mund, will wohl irgendwas sagen, aber Martin kommt ihm zuvor und meint, ja, wenn man das Publikum absichtlich quälen will. Landry kommt dann über die Treppe rein und er löst alle nach dem Motto, ja, Gate geht wieder, ist wieder in Betrieb. Ne? Und ah, super, Mitchell meint dann ja mit der Erlaubnis und dann stürzen sie fast alle schon so wie bei so einem Notfall an die Treppe runter und Martin jammert, ja, aber ich habe doch das Ende noch gar nicht, hallo. Aber da hat auch gerade niemand mehr Bock drauf. Im Gate Room, ja, das ausgehende Wurmloch wird, ja, etabliert, SG1, Waller und O'Neill sind da in schwarzen BDU-Feldausrüstung. Landry steht da in seiner noch normal halt Uniform und Hose und ja, du hältst die Kinder aus dem Ärger raus, Jack, meint Landry und ja, es ist klar. Aber ich habe eine Idee, meint O'Neill, ja, hier, kommst du denn nicht einfach mit? Und Landry so, ach, ich weiß nicht. Und die so, nö, ernsthaft. Und Landry, naja, komm schon, also das ist ein besonderer Anlass, ne? Und Landry überlegt wohl anscheinend kurz, nun, na, was zum Teufel, ach ja, na, dann machen wir es doch. Und Landry dann gestikuliert so nach oben zum Kontrollraum, so, hey, Walter, komm, wir gehen alle. Und Harry Menzel durchs Fenster, so, ja, weiß es auch nicht so genau. Und Martin sieht dann daneben schon auf sein Handy, wartet wohl wieder ein Anruf. Und Harry Menzel so, na, ich habe nicht das, macht so Geste nach dem Motto, ich habe auch nicht das richtige Outfit. Und O'Neill so, ach, du siehst gut aus. Dann sehen wir Harry Menzel, wie er den Kontrollraum verlässt. Und praktisch, als er unten schon ankommt in die Gate, ja, zum Gate, ist er schon umgezogen. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Und er ist so richtig übertrieben umgezogen, also richtig mit Ausrüstung und mit Helm. Also die Helme sehen wir auch nicht mehr so oft irgendwie, hatte ich das Gefühl. Aber er ist so richtig, ja, startklar sozusagen. Hat er wohl immer die Uniform alles schon unter seinem Tisch da gehabt und am Rechner, so wirkt es. Und Landry, ja, haben sie alles fertig. Und der Harry setzt den Helm auf. Ja, hier ist, und Harry flüstert noch, ja, SG3 bis 18 warten, Sir. Und Landry, ja, was ist mit der Torte? Ja, da ist alles fertig in der Balance, hier die ganze Nummer. Und Mitchell, na okay, dann schauen wir uns mal an hier, was eben die Geheimnisse von P2C106, was es da so an Geheimnissen gibt. Und O'Neill meint dann, hey Marty, willst du nicht mit uns kommen? Vielleicht gibt es da irgendwie eine kleine Inspiration hier für das Ende ihres kleinen Films, Anführungszeichen. Ja, O'Neill macht dann genau diese Zitat mit den Fingern, Geste aus dem Kontrollraum. Martin legt die Hand über den Lautsprecher und meint dann, nee, ich kann nicht, ich habe gerade aus dem Studio gehört, der Film wurde abgesagt. Und Uni so, na, da gibt's wohl, das gibt wohl Herzschmerz und naja, das ist schon schade, meint Waller. Und Martin, naja, nicht für mich, sie beschlossen, die Serie stattdessen zu erneuern. Und Martin kehrt dann zurück zum Telefon irgendwie und Uni, na okay, dann gehen wir halt los und ja, dann wird gemeinsam.
An der Stelle nur noch kurz, das ist mit Stargate ja auch passiert. Nach Staffel 7 hätte es noch einen Film geben sollen und dann Ende. Ja. Ist dann aber auch genauso. Film wurde gecancelt, Movie gibt es. An der Stelle natürlich irgendwie merkwürdig. Jack winkt Marty ja und macht das mit den Anführungszeichen, dein Movie in Anführungszeichen, als wäre er in diese ganze Story mit eingeweiht gewesen. Ne? Und dann irgendwie nur um für Ablenkung, keine Ahnung was, die mussten da Kuchen durchs Gate rollen, was weiß ich was, keine Ahnung. Ne, dass er da eingeweiht werden muss. Aber es scheint ja wirklich so, dass Marty da irgendwie einen Film, also ich weiß nicht, hat er nicht richtig zugehört? Gibt es wirklich einen ich Movie? Weiß und
wir werden sie Jack erfahren.
Meint dann irgendwie, das ist irgendwie schwachsinnig. Und, aber dann hätte Marty ja überhaupt nicht, also das macht keinen Sinn. Also diese Anführungszeichen lässt eigentlich darauf hinweisen, dass Marty halt keine wirkliche Serie, sondern von Jack da irgendwie beauftragt wurde. Aber dass diese Wendung war jetzt irgendwie, keine Ahnung, passt so null.
Dann kommen wir auch schon zur letzten Szene, genau. Und da geht es dann weiter eben ja mit dem Wurmloch-Effekt und Wurmloch Extreme Sound und 10 Jahre später sozusagen.
Genau, Raymond Gyun, Yolanda Rees und Douglas Enders spielen offenbar immer noch Dr. Levin, Stacy Monroe bzw. Grell. Nick Marlowe fehlt, stattdessen spielt Peter DeLuise, neuer Typ, neuer Anführer und ja, man sieht halt, dass die vier immer mal wieder vor der Kamera auftauchen, ja, im Hintergrund halt eine Waldkulisse haben. Der Regisseur schreit Schnitt, eine Glocke läutet, die Schauspieler legen ihre Rollen ab, verlassen die Rampe zum Sternenportal und verschiedene Crewmitglieder, darunter auch Martin Wood und Martin Lloyd, tummeln sich in der Tonhalle und man hört halt, oh, gut gemacht, Doug, ne, der reicht natürlich einer anderen Dame die Requisiten. Oh, der Ocean, vielen Dank, ne, also man sieht halt, wie sie diese Folge produzieren und der Direktor ruft dann laut, Leute, das war Folge 200. Die Schauspieler und Crew applaudieren und stoßen Freudenschreie aus und auch Marty steht da, gut gemacht, jo, alle zusammen. Regisseur und Rees legen sich in den Armen und ja, ne, gehen in die andere Richtung der Halle und ja, Martin neben ihnen und der Director sagt, also ja, hätten sie jemals gedacht, dass die Serie 200 Folgen lang laufen würde? Und Martin meint, ich meine, eine Show wie diese? Ja, und in dem Moment klingelt auch Martys Handy erneut. Auch hier immer noch die Titelmelodie von Wohnmoch Extreme. Martin bleibt stehen, während die anderen weiterlaufen und der Herr am Telefon, Martin Lloyd, ja, was, du machst Witze? Und er legt das Telefon weg und schreit laut, Leute, wisst ihr was, der Film wird doch noch produziert. Es gibt wieder Jubelschreie und lauter Applaudationen. Ja, es gibt einen Kameraschwenk. Martin sitzt auf dem Regiestuhl und wird wohl interviewt. Jetzt wechselt die Szene immer wieder zwischen Einzelinterviews der Schauspieler und Martin selbst, die halt an vielen verschiedenen Stellen im Studio stattfinden. Martin fängt halt an, ne? Er redet halt, wow, 10 Staffeln, 7 Saturn Awards für die beste Kabel- und Syndikats-Science-Fiction-Serie. Wer hätte das gedacht? Er natürlich nicht. Allerdings lag es natürlich an den Drehbüchern. Und er meint auch ganz klar, dass man sich halt nicht selbst allzu ernst nehmen sollte. Es gibt einen Cut to Reese und ja, die Autoren sind alles wirklich tolle Kerle, alle zusammen. Ich meine, klar, es sind Männer, ne? Sie wissen schon, es ist so ein bisschen wie in so einem Männerclub. Dann wird Peter DeLuise wieder eingeblendet, der dann meinte, die eigentliche Herausforderung war es, einen guten Slogan zu finden. So, er redet wohl über seine Darstellung. Das ist mein Job, das ist mein Job. Also er musste sich da so ein bisschen einfinden, weil das halt auch diesen Colonel Denning so ein bisschen definiert. Dann gibt's wieder einen Schwenk, dann sagt halt Reese sehr vertraulich, ja, ich glaube einfach nicht, dass sie wussten, was sie mit meiner Figur anfangen sollten. Ich hätte schon vor längerer Zeit mit dem Golfspiel anfangen sollen, auch wenn das für sie nur ein Scherz war. Dann taucht wieder Peter DeLuise auf. Der erzählt halt, dass er etwas Besseres brauchte, damit man den ersten, den er ersetzt hat, wohl mal vergisst. Man oder die Fans ihn vergessen haben oder vergessen sollen. Denn die Fans haben die ersten 7 Jahre diesen Typen wohl unheimlich gern gesehen. Er war zwar eigentlich 8 Jahre dabei, aber man hat ihn in der letzten Staffel gar nicht mehr gesehen. Dann gibt es wieder einen Cut zu Gune, der sagt, es ist nun halt die längste Geschichte, ne? Darüber braucht man jetzt nicht reden. Die Wahrheit ist, dass er nicht wirklich genau weiß, was passiert ist. Ne? Man weiß, es fühlt sich halt nie so an, als würde man die Serie verlassen. Also da spricht er halt wohl über die Zeit, als er nicht dabei war. Er sagt auch, dass er Abstand brauchte, etwas Zeit für sich. Ne? Er wollte zurück zu seinen Wurzeln, zum Theater. Also ist er nach New York gegangen, hat am Broadway gespielt. Off, on, überall Broadway, egal. Es war halt Schauspielerei. Und halt Schauspielerei, aber ohne, dass man halt den ganzen Tag Pappmaché-Leute oder Felsbrocken nach ihm geworfen hat. Es war toll, er mag beides, aber naja. Felsbrocken sind auch okay, er kann halt damit leben. Dann gibt es wieder einen Schnitt zu Marty, der halt sagt, die Produktion läuft am Schnürchen. Klar, man natürlich, ne, fängt ganz oben an, aber alle lieben halt die Show, die Beleuchter, die Lichttechniker, die Sanitäter, der Maskenbilder, das Catering. Man ist halt eine ganz große Familie. Dann wird wieder zu Peter DeLuise zurückgeschaltet, der immer noch davon redet, dass die Autoren versucht haben, ein passendes Slogan zu finden. Er hat wohl immer wieder was ausprobiert, aber irgendwie war wohl nichts Passendes dabei. Es gibt wieder einen Cut to Reese. Sie meinte, sie hätte vielleicht selber mal was Eigenes schreiben sollen. Vielleicht hätte sie aber auch ein Kind kriegen sollen. Dann wird wieder zu Peter DeLuise übergeschwenkt, der immer noch sich in Rage redet und dabei einen ganzen Haufen von Schimpfwörtern raushaut, die dann halt überpiepst werden. Ja, und sagt dann auch, und damit kommt man auch schon durch. Und ja, es ist halt eben Kabelfernsehen. Dann gibt's wieder einen Schwenk zu Gune zurück, der dann auch nochmal richtig stellt, dass das Ganze ohne die Fans nicht geht. Man muss ihnen danken. Ganz besonders den, ach Gott, wie heißt die Szene gleich noch? Die Seite noch, savedr11.com. Die halt dafür gesorgt haben, dass er halt wieder zurück zu der Produktion kommt. Und ja, er ist sich auch ziemlich sicher, dass die Produzenten das überzeugt hat, dass sie ihn wieder dabei haben wollten. Und die ihm halt angerufen haben, gefragt, hey, willst du wieder? Und ja, er war halt bereit. Es gibt wieder einen Schwenk zu Marty. Und der halt weiterredet, dass die Serie seiner Meinung nach wirklich ausmacht, ist die Chemie zwischen den Darstellern. Ja, mal wieder klingelt Martys Handy und er hebt einen Finger, sagt, oh, Moment, stopp, das Band. Das Band läuft aber weiter. Marty ist am Telefonieren, meckert rum, was derjenige sich halt einbildet. Und ja, dann sagt diesem undankbaren kleinen Piep-Trottel, dass er sich das sonst wohin stecken soll. Ja, soll er sich halt einen neuen Job suchen, wenn er so wenig gezahlt kriegt. Und er hängt dann auch auf und schaut dann etwas beklemmt nach dem Motto, das hast du doch nicht etwa aufgezeichnet, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Lächelt auch so ein bisschen gezwungen. Dann gibt's wieder ein Schwenk zu Peter DeLuise. Ja, der immer noch obszöne Wörter von sich gibt und ja, von einem reinen Pieps Orchester, könnte man sagen, überdeckt wird. Dann geht man wieder zurück zu Dune, der halt auch sein Interview beendet und sein Sandwich bitte haben möchte. Ja, als der dann das Mikrofon weglegt und aufschiebt, sieht man auf dem Stuhl halt Standardaufdruck Schauspieler sehen. Und ja, zuletzt schaltet man dann rüber zu Anders, der halt noch in seinem ganzen Make-up-Outfit halt erzählt, dass Science-Fiction eine existenzielle Metapher ist. Sie erlaube uns, Geschichten über die menschliche Existenz zu erzählen. Isaac Asimov sagte einmal, einzelne Science-Fiction-Geschichten mögen die einstündigen Kritikern und Philosophen von heute so trivial wie eh und je erscheinen, aber der Kern der Science-Fiction, ihr Wesen, ist entscheidend für unser Heil geworden, wenn wir überhaupt gerettet werden sollen. Und das ist das Letzte halt. Ja. Man merkt halt, dass halt diese Interviews halt im Prinzip, wir hätten da auch unseren SG-1-Darsteller sitzen können. Vor allen Dingen die SaveDrLevent.com-Seite ist genau die Anlehnung auf SaveDanielJackson.com, die damals ins Leben gerufen wurde, nachdem Daniel halt ja, aufgestiegen ist. Ne?
Genau. Ja, ich fand es auch so den letzten Schlusssatz sozusagen schön, weil das war wieder mit, humoristisch, weil er einfach so noch so geschminkt war. Ich finde, das wirkt doch mal anders, als wenn das jetzt normal nicht so geschminkt wäre. Das war diese Doppelbödigkeit der ganzen Episode natürlich, logischerweise. Aber da so was Sinnvolles nochmal am Schluss und nicht dieses Piep-Piep, Schimpf-Tirade. Ja, noch ein paar Trivia habe ich nur kurz. Das ist die einzige SG-1-Episode, in der Namen vom Cast und Crew nicht wie gewohnt eben beim Vorspann gelistet werden, sondern erst am Ende der Episode. Zeitweise war wohl ursprünglich auch geplant, da eine normale Episode zu machen, doch eben schon die Entscheidung, wer sie schlussendlich schreiben sollte, machte Probleme. Die Drehbuchautoren und Produzenten konnten sich nicht einigen, wer es nun machen sollte. Folglich folgte man dem Beispiel von Saturday Night Live und schrieb eben einfach jeder seinen kleinen Teil. Ihr habt es ja jetzt gesehen und gehört. Und zum Schluss wurden eben alle Teile zur Episode irgendwie zusammengeschnitten. Ähnlich wie bei The Simpsons Treehouse of Horror. Da gibt es ja immer diese Episoden zu Halloween. Genau, die Scripts, aus denen die Schauspieler fast die ganze Episode lang halt lesen, ne, sind halt die echten Scripts und da haben sie nur dieses Wormhole Extreme Cover draufgeklatscht. Also da gab es jetzt wenig Arbeit in diesem Bereich. Die Absage des Hauptdarstellers, die Martin da per Telefon ja erreicht, wo er sich auch aufregt, war eine Anspielung um der Produzenten und der Autoren. Die hatten nämlich Sorge, dass der Richard Dean Anderson zum Dreh nicht kommt oder nicht will oder wie auch immer. Das führte dann auch dazu, dass man eben diese Idee hatte, ihn hier unsichtbar zu machen. Also es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ursprünglich war es nur ein früherer Witz irgendwie von Joseph Malozzi. Im Skript hat er das mal so reingeballert. Denn sie erlaubte es, O'Neill in die Episode reinzubringen, ohne dass er aktiv auftreten müsste. Und so brauchte man eben nur seine Stimme. Aus eben diesem Grund entstand auch die Idee zu dieser Marionettenszene. Schließlich konnte er aber dennoch kommen und ja, hatte dann einen kleinen Auftritt. Und die Duschszene war dabei ursprünglich nicht in Malozzis Entwurf. Und das fand er auch irgendwie sehr unbehaglich. Wir kommen zum Zitat der Woche. Wird man bei Carina anfangen? Ist ja da was hängen geblieben?
Ach, die ganze Folge eigentlich.
Genau. Also zitier doch nochmal bitte die ganze Folge.
Genau, ich zitiere genau mal die ganze Folge. Ja. Nein, aber nein. Wenn ich mich jetzt wirklich beschränken müsste, dann ist es wirklich auch der letzte Satz, weil es ja das im Prinzip wirklich widerspiegelt, was Science Fiction ist und wo sich halt jeder auch in gewisser Art und Weise immer wieder wiederfinden kann und auch verlieren kann.
Sehr gut. Thomas, wie sieht's bei dir aus?
Nö, da war nichts bei, was ich jetzt irgendwie erwähnenswert fand.
Ja, ich fand, also am witzigsten und am besten, weil es ist auch völlig Banane irgendwie, aber fand ich halt, wo sie bei der Puppennummer waren da und irgendwie, ja, bringen sie das Ding zum Drehen, sagt mein Tammy, und Harry Man, drehen sie denn? Ach, das dreht sich nicht. Was? Das muss sich drehen, es ist rund. Und drehen ist wesentlich schöner, cooler als nicht drehen. Ich bin der General, ich will, dass es sich dreht. Sofort, ja, Sir. Weil es ist völlig Banane, passe. Ja, das fand ich doch sehr erfrischend. Genau, wir kommen zur erfrischenden Fazit. Carina, wie würdest du denn die Episode bewerten, auch dann am Ende daumentechnisch?
Ich würde die Folge, sie ist außergewöhnlich. Man könnte erst denken, es ist so eine typische reine Clipshow, aber ist es ja im Prinzip auch nicht. Weil man halt von einer Clipshow wirklich Szenen erwartet, die man halt schon gesehen hat, ne? Diese typische Rückblende-Clipshow, das hat man hier halt nicht. Man hat halt wirklich was anderes versucht. Man hat das Ganze witzig dargestellt. Also von mir gibt's Folge Daumen hoch für die Folge.
Sehr gut. Thomas, wie geht's dir dabei?
Ja, es ist, ja, ob das jetzt angemessen ist für eine 200. Episode, ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall mal was komplett anderes, ne, also, ne, mit verschiedenen Ideen, was man denn da so machen könnte, ob jetzt Zombies, ob jetzt Puppen, wobei die Puppenszene mir am besten zugesagt hat, ne, also auch, du hattest es ja schon erwähnt, das mit dem, von wegen, ich will, dass es sich dreht, auch am Anfang, ne, so von wegen, ich, ne, wir haben jetzt Multimilliarden hierfür ausgegeben, was tut denn, ne, es leuchtet blau. Das also schon irgendwie doch recht witzig. Ja, aber also puh, ne, da ist jetzt nicht der absolut große Wurf bei, aber ich hätte trotzdem gesagt, ein leichter Daumen nach oben.
Ja, sehr gut. Dem würde ich mich anschließen. Also, weil es ist schwierig zu bewerten, ist mit, wie sagt man, realistischen Episoden ist ja auch bei, mit Standard-Episoden, das ist ein anderer Maßstab. Ich finde aber doch, das ist ein bisschen zu chaotisch als einzelne Episode. Also, weil auch so viele mitschreiben, das ist so das, was ich sehe. Da fand ich zum Beispiel die 100. besser, weil es stringenter war. Oder auch andere klamaukige Episoden finde ich besser. Window of Opportunity oder 1969 als jetzt diese. Aber, wie gesagt, es ist besser als irgendwie so eine Clipshow. Das hatten wir ja auch schon mal ein, zwei Mal zum Glück nur, glaube ich. Ne? Das ist es zum Glück nicht geworden. Es ist sehr eigenständig und auf jeden Fall erinnert man sich immer aus von diesen hunderten Episoden immer aus einigen Dingen, aus dieser Folge auch, hat man immer mal so im Kopf oder so. Gerade diese Puppennummer, ich glaube, die kann man gar nicht vergessen. Das ist so abgefahren. Oder auch dieses junge SG-1-Team, das ist so über the top und auch so völlig Banane. Deshalb würde ich mich Thomas anschließen und den Daumen schräg nach oben geben. Genau, weil es einfach mal was völlig anderes ist. Und das muss man sich auch erstmal so trauen. Und das haben sie getan. Und warum denn nicht? Aber ich bräuchte jetzt so eine Episode nicht in jeder Staffel oder so. Ich würde noch sagen, was nächste Woche ist. Nächste Woche ist die Episode Atlantis ruft. Also wir sind bei Star Trek Atlantis. Und die heißt The Real World im Original. Da geht's Dr. Mir, die im Krankenhaus aufwacht. Mehr würde ich da jetzt noch nicht zu sagen. Ansonsten, Carina, vielen Dank, dass du da warst. Gerne wieder.
Sehr gerne, hat mich gefreut, ja.
Genau, melde dich einfach bei, okay, SG1 Zimmer.
Staffel 300.
Staffel
300. Nein, aber SGA sind wir auch noch ein bisschen dran, dann SGU wird ja auch noch kommen. Genau, also wenn dir da Episoden auffallen,
wie du sagst. Die Trickserie.
Ja, müssen wir mal gucken, ob, ja, aber, da wollten wir ja vielleicht eine Episode machen und nicht, müssen wir mal gucken, wie das so von den Hörerinnen und Hörern auch irgendwie gewünscht wird oder genau, wie es.
Vielleicht gibt's dann auch so, wie we want Stargate, SGI, Sternentor Podcast animated oder sowas.
Ja, da wird es wahrscheinlich eine weltumspannende Online-Kampagne geben. Geil. Aber wir haben ja auch dazu beigetragen, dass es jetzt Stargate wieder gibt. Ne? Also ich mache hier alles mit dem Hashtag WeWantStargate jahrelang durch, bis es wahrscheinlich den Machern zu sehr genervt hat. Weiß nicht, vielleicht haben wir da 0,0001% irgendwie alle einen Anteil dran. Das kann man sich ja schon mal einbilden. genau, da gucken wir einfach nächste Woche, wie diese Atlantis-Episode ist. Und dann ja, ist ja auch bald mit diesem Jahr erstmal Schluss. Und ich würde sagen, euch allen noch einen schönen Sonntag, zieht euch warm an und ja, holt doch mal die Puppen wieder raus und die Marionetten und fragt mal bei der Augsburger Puppenkiste an, ob die da mal Stargate-mäßig auch nochmal was machen, vielleicht, keine Ahnung. Das wäre jetzt so meine Idee.
Keine Puppenzombies wäre jetzt so mein Fazit. Ja, genau.
Also dann, macht's gut. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch über den Kuhflink, wer das mal machen möchte. Und ansonsten, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.